Und schon voll im Abnörden.
Ich war nicht so voll. Das wird geil, ich freue mich jetzt schon. Komm, wir fangen an. Ja. Simon, du läufst? Ladies and Gentlemen, Non-Binary Listeners, eine weitere Spezialausgabe steht an. Mein Name ist Winson, neben mir sitzt mein Kollege Uli Hefliger.
Grüezi miteinander.
Und uns gegenüber sitzen zwei KünstlerInnen, mit denen wir ausführlich sprechen wollen. Über Musik, Literatur, Biografien und alles weitere. Wir begrüßen Judith Holofernes und Pola Roy.
Tag.
Guten Tag.
Intro ab.
Weil nicht alles glänzt, was Gold ist.
Goldstückli, der Podcast. Jeder Song so gut, dass man sich fragt, schürfen die das? Proudly produziert von
Bose Park Productions.
Go, 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 Goldstückli for you.
Ist das schön, Ladies and Gentlemen, Non-Binary Listeners. Wir haben wieder Gäste im Bose Park Studio und zwar nicht ganz ohne Grund. Judith Holofernes hat nämlich just, also gestern, ein biografisches Werk vorgelegt, das nicht etwa die schönsten Momente des Heldenepos nochmal nacherzählt, sondern stattdessen Licht wirft auf die Schattenseiten des Popstar-Seins. In Die Träume anderer Leute, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch, spricht die Künstlerin über die Schwierigkeit, Tour und Familienleben zu vereinen, das Künstlerinnen-Dasein und die Angst. Sie berichtet über eine Verweigerung und gleichzeitig einen existierenden Berufsethos. Wir reden über Musik als Ware und noch viele, viele Dinge mehr. Noch einmal herzlich willkommen, ihr beiden. Schön, dass ihr es geschafft habt, Judith und Pola.
Ja, voll schön bei euch.
Ich kann nicht mit dem Buch, dass wir das mit dem Buch geschafft haben.
Ja, ich wollte ja Pola auch noch vorstellen.
Im Prinzip, ja. Im Prinzip, congratulations on surviving the whole motherfucking shit.
Aber ich wollte auch noch kurz Pola vorstellen. Nicht, dass nur Judith vorgestellt wird.
Ich bin der Ehemann von Judith.
Ja, aber natürlich auch ein großartiger Produzent und auch der Schlagzeuger gewesen von Wir sind Helden. Und ein ausgebildeter, staatlich geprüfter Leiter der Populärmusik mit pädagogischer Zusatzprüfung.
Ja, genau.
Freut mich sehr. Ja. Genau. Weil ich bin auch Grundschullehrer, von daher fühle ich mich dir sehr nahe.
Okay. Aber ohne pädagogische Zusatzausbildung wahrscheinlich, ne?
Nee, einfach das am Anfang bin ich nicht. Ich bin nur Pädagoge dann.
Ja, diese Zusatzausbildung hat er dann später beim Radio gemacht. Wo die ganzen verrückten als Erwachsene verkleidete Kleinkinder gearbeitet haben.
Verstehe.
Aber trotzdem, herzliche Gratulation, Judith, für das Buch.
Danke.
Ich habe es gelesen und ich habe es verschlungen. Also ich lese sonst keine Bücher, aber das war wirklich eine sehr schöne Woche für mich. Ich habe zweimal geweint, ich hatte dreimal große Angst und ich habe aber zweimal mich sehr gefreut. Und das eine Mal der Freude war zum Schluss. Von daher ist dieses Buch für mich rund und abgeschlossen.
Oh,
herzlichen Dank.
Das freut mich. Total. Hattest du Angst um mich oder um dich?
Um dich hatte ich Angst und um Pola hatte ich Angst.
Ja, kann man auch haben.
Ja.
Meine letzte Notiz im Buch ist auch auf der letzten Seite ganz unten rechts, ist ein kleines Herzchen also ein Bleistiftherzchen.
Oh.
Ja, weil das, also mein Gefühl nach Beendigung dieses Werkes war wirklich eins voller Liebe. Ich habe mir gedacht, also Pola und Judith, ich wusste schon immer, dass die ganz okay sind. Nein, aber wirklich, aber man verliebt sich ein bisschen in euch beide, wenn man ein empathischer Mensch ist zumindest. Es wird wahrscheinlich auch Leute geben, die das überhaupt nicht...
Ganz anders sehen.
Die keinen Zugang finden vielleicht, aber also... Wie geht's euch denn? Lass uns doch damit mal anfangen. Wie ist das Befinden am heutigen Tage?
Gut, sehr gut, würde ich mal sagen. Das Wochenende steht bevor.
Mhm.
Wir haben so ein bisschen so eine Doppel-Release-Party.
Mhm.
Weil Pola hat ein Album produziert, was rausgekommen ist gerade. Und ich habe ein Buch veröffentlicht, quasi gestern. Das heißt, wir haben beide was zu feiern. Und ich glaube, machen wir nachher auch noch mit Essen.
Habe ich denn eigentlich dein Buch auch produziert oder mitproduziert?
Ja, eigentlich schon, oder? Executive Producing.
Gemischt.
Ja,
gemischt.
Ja. Gemischt alles.
Ja, also Pola meint, als nächstes schreibe ich dann mein Leben an der Seite von Pola Roy. Also das kommt dann auch noch.
Ja, oder Pola Roy, ein Klang.
Auch schön. Ich hätte auch einen besseren Titel noch. Guten Tag, ich habe mein Leben zurück. Das wäre auch gut, ne?
Das wäre eine schöne Fortsetzung.
Ja, ja, zum Beispiel.
Aber da sind wir eigentlich jetzt auch schon mittendrin im Thema. Denn ich habe, als ich das Buch zu Ende gelesen hatte, als erstes gedacht, wie verrückt eigentlich, dass man mit einem Song, der den Satz enthält, Guten Tag, ich will mein Leben zurück, sein Leben eigentlich verschenkt. Oder zumindest so aufmacht, dass man sagt, ab jetzt haben hier vielleicht auch andere Leute mitzureden. Weil eigentlich ging es ja mit dem Song los, dass das Leben, das du zurückhaben wolltest, dass das eigentlich so ein bisschen außer Kontrolle geriet, könnte man sagen.
Ja, ich meine, es ist zuerst mal ja natürlich auf die allerschönste Art und Weise außer Kontrolle geraten. Ne? Also ich finde es total wichtig, das immer dazu zu sagen, das war mein Teenager-Traum. Es war genau das, was ich immer machen wollte. Außer Kontrolle geraten ist es trotzdem. Also es war einfach ja, größer, als ich mir gedacht habe.
Ja.
So und schneller und so. Aber das hat ja erstmal nur unheimlich viel Spaß gemacht. Und die Tatsache, dass man sozusagen so ein bisschen, ja, dass ich mich eigentlich genau in diesen, weiß ich nicht, hochkommerziellen Kontext begeben habe, über den ich schon so großmäulig gesungen hatte, ja. das merkst du tatsächlich eigentlich erst dann, wenn du nicht mehr reinpasst.
Ja.
Weißt du? Also
ja.
Der Kontrast, das fängt erst an zu quietschen, wenn es nicht mehr passt. Weil wenn du irgendwie jung und begeistert und kinderlos und so bist, dann merkst du nicht groß, dass das auch nicht cool wäre, wenn du gerade keine Lust hättest.
Wann hast du angefangen, das Quietschen zu bemerken? Oder wann habt ihr angefangen, das Quietschen zu bemerken?
Das ist schwer zu sagen. Ich meine, wir haben natürlich ja dann auch zwei Kinder mit auf Tour genommen und so. Das war alles ganz schön abenteuerlich.
Eigentlich war es unmöglich, so steht es im Buch.
Ja.
Also abenteuerlich ist untertrieben.
Ja, das musst du vielleicht sagen, Judith. Bei mir hat es, glaube ich, gar nicht so gut.
Ja, wobei ich glaube, Pola.
Ich habe dann irgendwann aufgehört.
Eine andere Band gegründet.
Ja, ja ich meine, du, glaube ich, auch schon Probleme mit manchen Aspekten einfach von dieser Größe hattest. Ne? Also ganz andere als ich auch nochmal. Weil also ich glaube, wir sind beide so vom Musikgeschmack her sehr Indie und die Band war ja auch von, ne, so die ganze, das war ja alles sehr Indie eigentlich. Und damals konnte man überraschenderweise damit noch sehr großen Erfolg haben. Und ich glaube, das war vielleicht sogar eher dein Quietschen teilweise, dass das sozusagen einfach vom Umfeld, also gar nicht von unserer Band so, ne, aber vom Umfeld, also merkt man jetzt an den Sachen, die er halt produziert oder ne, oder die bei uns zu Hause laufen, da vielleicht sogar noch mal weiter weg war von als wie ich.
Mhm.
Ich finde, haben andere Sachen gequietscht. Ja. Bei mir hat es vielleicht ein bisschen doller und schmerzhafter gequietscht, aber quietschen war vorhanden.
Ich finde, was halt, ich habe es ja versucht in der Anmoderation zu formulieren, was hier passiert ist, dass man eben nicht zurückguckt wie bei einer normalen Rockerbiografie und sagt, Alter, das Festival bei Rock am Ring, das war so geil und hinterher Backstage, die Party war so fett. Also das sind ja die Rockerbiografien, die man sonst so vorgelegt bekommt. Ja, und das fand ich sehr erfrischend, dass hier wirklich die Schattenseiten so ein bisschen beleuchtet werden und man eben nicht nur sagt, das war geil und das war geil und das war geil. Und was halt auch total deutlich wird, ist diese Diskrepanz zwischen eben diesen Verweigerungshymnen, die man schreibt und dann aber feststellt, so, wenn ich aber jetzt für meine eigene Musik arbeite, habe ich einen krassen Berufsethos und will die ganze Zeit ackern und verweige eigentlich gar nichts mehr so. Und was ich auch selber ja mal an eigenem Leib erfahren konnte, ist diese Schwierigkeit auszuhalten, dass du in einem Raum sitzt mit 5, 6, 7 Leuten, mit denen du nicht befreundet bist, sondern nur Geschäftsbeziehungen führst und die sagen dir dann, wer du bist oder nach außen hin zu sein hast und
ja,
so.
Klar.
Und das, wenn man da eben nicht reingeht in das Business mit dem absoluten Willen, die Nummer 1 zu werden und alles mitzumachen, was die Plattenfirma sagt, damit man Nummer 1 wird, sondern wenn man sagt, ich mache das ja, weil es eine Dringlichkeit gibt, weil ich was rauslassen muss und weil ich auch eine Vision habe von meiner eigenen Kunst, dann wird das alles schwierig. Und das ist ja was, was dieses Quietschen auslöste, was du auch so nachvollziehbar aber nacherzählst, finde ich.
Na, und ich glaube, was bei mir noch dazu kam, und da habe ich lange gebraucht, um das zu verstehen, ist, dass ich dadurch, dass ich als Kind und als Teenager irgendwie so ein Montagsmodell war, und so immer krank und irgendwie so ein bisschen, ne, also und auch so kopfig und viel gelesen. Und ich glaube, mir hätte das keiner zugetraut. Und ich glaube inzwischen, dass ich dadurch total ansprechbar war für so dieses, oh, sie ist aber so tüchtig und sie kann so viele Interviews. Also das wurde mir auch immer so positiv gespiegelt. Mhm. Ne? Sie kann so, sie ist immer noch nett nach dem 12. Interview und hat Nerven aus Stahl sozusagen. Und wenn man jemand ist, dem das früher ein bisschen anders gespiegelt wurde, also Nerven aus Stahl hätte mir als Kind wirklich niemand attestiert.
Ja.
Da war ich, glaube ich, sehr leicht mit zu ködern. Mit so einem, guck wie, ne, guck mal, wie tapfer und tüchtig und funktionabel ich so bin.
Was ich habe eine Stelle mir im Buch auch angeschrieben, angestrichen, die ich schön fand. Und das ist relativ weit hinten, wo du beschreibst, dass der Erfolg halt eben auch eine Droge ist. Also da sind wir jetzt vielleicht auch beim Runterkommen aus und beim Wieder-Rauskommen aus dieser Szene, dass es eine Droge ist, die man wie harte Drogen eben auch nicht ironisch konsumieren kann. Man kann nicht die Augenbrauen hochziehen und sich einen Schuss setzen und dann ist das nicht so gefährlich, sondern es ist immer dangerous. Immer dangerous. Das fand ich auch eine sehr schöne Beobachtung. Was eben auch noch vorkommt, ist, dass du sagst, dass das Musikgeschäft tatsächlich das ungesündeste Business ist für die Seele in allen Kunstformen.
Also das ist ein Verdacht.
Nee, das ist, glaube ich, ist ein Fakt, glaube ich. Also ich möchte genau. Sag du mal. Nee, ich würde sagen, das ist ein Fakt.
Entschuldigung. Ja, weil von mir ist es quasi eine These, kühne These, die ich rausschicke, aber findest du auch?
Ja, weil wir haben es ja gerade schon ein bisschen beschrieben, dieses ständige Fremdbestimmtsein. Du hast ja auch gesagt, du bist das Rennpony von anderen Leuten, fühlt sich ein bisschen wie das Rennpony von anderen Leuten, dieses ständige Selbstbestimmtsein, dann dieses ständige Abgleichen von Erfolg, also wo ist die Single jetzt in den Charts und wenn es nicht die Top Ten sind, dann ist es kein Erfolg, dann war es nicht gut. Ja, und genau. dass man nicht nur sich selber definieren lässt von außen die ganze Zeit, sondern auch das, was man Erfolg als Erfolg definiert, das sagen ja auch plötzlich die Plattenfirma und nicht mehr du selber und so. Und deswegen kann ich mir das, also finde ich, und das sieht man ja auch ein bisschen daran, wie viele Leute abkacken.
Ja, genau, das ist ja kein Zufall. Ne? Das ist ja irgendwie schon so, dass man das so mit einrechnet, dass das dazugehört, dass alle dann irgendwie, dass man erst nichts mehr von ihnen hört und dann tauchen sie halt erhängt in irgendwelchen Hotelzimmern auf oder irgendwie gleich an ihrem eigenen Erbrochenen erstickt. Und es wird so hingenommen. Aber es ist tatsächlich, ich finde das eine interessante Frage, weil ich habe ja auch mit vielen jetzt Künstlern aus anderen Künsten geredet und die haben alle ihre eigenen Probleme und so, ne? Also ich finde zum Beispiel Regie finde ich einfach total krass, weil du teilweise arbeitest 12 Jahre an irgendwas, was dann im letzten Moment die Förderung entzogen bekommt. Oder bildende Kunst ist auch nicht ohne so. Also das hat alles, wenn du von einzelnen Sammlern und Mäzenen und irgendwie so Galerien abhängig bist. Also der Künstlerberuf an sich ist eh nichts für Zartbeseitete. Und lustigerweise sind es aber natürlich die Zartbeseiteten, die das machen. Die ihnen das einfällt. Ja. Aber in der Musik ist es halt, oder im Pop zumindest, ist halt dieses, dass man sein eigenes Produkt wird. Das ist einfach, glaube ich, stärker als, also in der Literatur oder so, ist es einfach nicht so stark.
Ja, man spricht ja auch oft von der Trennung von Künstler oder Künstlerin und Werk. Die findet ja im Pop gar nicht mehr statt. Also da ist ja dann schon verdächtig, wenn rauskommt, dass jemand anders deinen Text mitgeschrieben hat. Das ist ja dann schon so,
ja, genau.
Weißt du, das ist ja bei allen anderen Kunstformen weniger so.
Ja, man muss bei euch ja auch dazu sagen, ihr habt da nicht aufgehört, weil ihr es nicht mehr rentiert habt. Also ihr seid ja, das war ja schon eine lukrative Zeit jetzt für die Helden auch, die Nullerjahre. So, ne? Also ihr wart die erfolgreichste Band in diesem Genre und ihr habt ja vieles definiert, wenn nicht angesagt, wie es zu sein hat in den Nullerjahren. Von daher geht es, glaube ich, eher so um eine andere Existenz. Also einfach um dich jetzt als Person, wie du dich nicht mehr verkaufen wolltest, oder? Hast du dich verkauft gefühlt denn zum Schluss?
Ich habe das Gefühl, mein Mann hat was dazu zu sagen.
Naja, also ich meine, wir haben natürlich auch, wie man sich wahrscheinlich denken kann, im Vorfeld auch ein paar Mal über das Buch geredet, auch in der Entstehungsphase. Und ich glaube, wir hatten immer mal wieder auch so da so eine unterschiedliche Sicht drauf, dass ich immer viel mehr das Gefühl hatte, dass dieser ganze Druck und so eigentlich aus uns herauskam. Gar nicht so dieses klassische, da gibt es so dieses böse Business und den guten Künstler und das sind die Plattenfirmen sind alles ganz böse und die Künstler sind alle so ganz gut. Sondern aus meiner Erfahrung war das oft auch genau andersrum. Also ich habe ganz viele ganz tolle Label-Leute kennengelernt und ganz arschige Künstler, weißt du, die dann so auf den letzten Meter irgendwie denken, oh geil, habe ich keinen Vertrag, dann gehe ich irgendwo anders hin und so.
Okay.
Also so, und das mich eigentlich stärker interessiert hat, was das in uns eigentlich war, dass wir das nicht besser gestalten konnten, wie wir das brauchen, so, ne? Weil wir ja diese Freiheiten hatten. Das war ja faktisch nicht so, dass wir irgendwelche Knebelverträge hatten oder so, sondern das kam ja aus uns heraus, so, ne? Das sind halt Persönlichkeits- Formen, die sich vielleicht dann auch andere Erwartungen sehr zu eigen machen und das zu durchschauen, so, dass das nicht so einfach ist, dass man, sondern man weiß es selber oft nicht, dass man das eigentlich gar nicht will und dann merkt man das irgendwann und merkt, ich will das eigentlich gar nicht so. Ne?
Ja, und das ist, glaube ich, das Spannende, ne? Das heißt ja jetzt auch nicht die Träume anderer Leute, weil ich das Gefühl habe, andere Leute haben mir immer dauernd ihre Träume aufgezwungen, sondern weil das teilweise so schwer ist, die zu unterscheiden. Weil teilweise sehen die ja deinen eigenen total ähnlich. Und ich habe das wirklich alles wahnsinnig gewollt. Also ich habe auch die Helden nur unter großen Schmerzen losgelassen, weil das total mein Hirnbaby war und ich genau das machen wollte, seit ich irgendwie 14 war.
War ja auch so ein langer Prozess, ne? Also ja. Ihr habt euch ja nicht hingestellt und gesagt, so, die Helden sind vorbei.
Nee, genau. Also das, da gab es einige Punkte, wo vielleicht das Leben schon uns gesagt hat, so wirkt langsam ein bisschen ungesund. Und das war oft ich, würde ich sagen, die da einfach sehr dran gehangen hat. Und also das fand ich tatsächlich im Schreiben auch viel interessanter, so, ne? Als wieder so eine Geschichte zu erzählen, irgendwie die sensible Künstlerin und die der böse Kommerz. Mhm. Und ich meine, natürlich am Ende kommt man dann trotzdem auf einen Punkt, wo man wieder überlegen muss, okay, kann man sich mit seiner Kunst zum Produkt machen? So, ne? Und das heißt aber ja gar nicht, dass die Leute, mit denen man da jahrelang zusammengearbeitet hat, irgendwie evil sind. Und ich hatte so viel Spaß, mit irgendwelchen Leuten von Plattenfirmen mir Videos auszudenken und was weiß ich so, ne? Das Einzige ist, dass du halt trotzdem, vor allem, wenn du ein sensibler Mensch bist, dahinter das halt trotzdem spürst. Also du spürst einfach diese Wucht von ganz schlicht einfach der ganzen Kohle, die da dran hängt. Und also du, da muss keiner irgendwie aktiv sozusagen dich drängeln. Also ich zumindest habe das auch immer als Verantwortung empfunden und irgendwie so. Also mir haben manche Leute dann auch explizit gesagt, so, jetzt mach dich doch mal locker mit dem Vorschuss oder so, ja. Oder und ich konnte das nie, weil ich immer das Gefühl hatte, naja, aber...
Du bist der Chef von dieser Firma.
Ja.
So. Oder
ja,
die Chefin, mein, die Chefin.
Konzerte dann eben nicht abgesagt, obwohl du eigentlich nicht fit warst, weil du gesagt hast, ja gut, jetzt sind hier halt 15, 20 Leute mit uns auf Tour, die kriegen alle, was weiß ich, im Durchschnitt ein Tausi pro Abend oder 500 Euro pro Abend und wenn die nicht kriegen, dann fehlt denen Geld für die Miete. Kann ich als, muss ich jetzt meiner Verantwortung gerecht werden und muss das durchziehen, damit die alle irgendwie schön nach Hause gehen können, haben die Kohle verdient. Oder zumindest, damit ich die nicht bezahlen muss, ohne dass sie gearbeitet haben. Ja.
Ja, und ich meine, das ist ja auch sehr real. Also man verliert ja auch schnell sehr viel Geld. Hm. Kommt ja auch noch dazu, ne, dass das jetzt nicht alles nur im Kopf ist, dass man irgendwie denkt, ich fühle mich so verantwortlich, sondern ich meine, eine Tour habe ich abgesagt wegen meiner Meningitis. Hm. Und da habe ich, weiß ich nicht,
Geld verloren.
X Euro verloren.
Ja.
Also, leichtes Schmunzeln auf den Stoffzähnen bei Bola.
Ja. Das ist schon heftig, auf jeden Fall. Ja. Und dann ist auch klar, warum man sich diese Verantwortung dann, oder warum man sich der nicht entziehen kann und sagt, dann ziehe ich jetzt durch. Keine Ahnung. Wird auch der Grund sein, warum der ein oder andere Rockstar den Drogen verfallen ist, weil er vielleicht dieses gleiche Gefühl hat und man denkt, der Typ ist völlig auf Drogen, völlig verantwortungslos, aber er hält einfach seine Verantwortung, hält er anders gar nicht aus.
Das muss man sich halt schon klar machen, dass das oft oder immer irgendwie Selbstmedikamentation ist. Ja. So. Und ich habe das dann irgendwann auch gedacht, weil ich nehme ja keine Drogen oder also kaum Drogen, so, also
wenig.
Selten. Und selten. Und ich vertrage es auch nicht besonders gut, wenn und so, ne? Und irgendwann habe ich gedacht, auf einem bestimmten Level, ehrlich gesagt, habe ich es mir damit sozusagen auch schwerer gemacht. Also natürlich, das lohnt sich nie, das geht immer irgendwann schief. Aber kurzfristig ist es ja was dann auch tatsächlich...
Kurzfristig hätte es dir geholfen. Stimmt, ich habe mir das auch immer mal wieder gesagt, Judith. Ich meine, da gibt es doch Erfahrungswerte.
Ich habe einen guten Dealer, Judith, wirklich.
Schau doch mal, wie haben das die anderen gemacht.
Um die Ecke vom Studio, direkt bei mir um die Ecke. Das beste Heroin in Kreuzberg.
Schluck runter. Hör auf.
Mund auf. Schluck runter. Es gibt doch so viele Vorbilder. Ja, kurzfristig hält es halt viele Leute sozusagen irgendwie am Funktionieren.
Ja. Wir haben uns ja jetzt quasi auch schon mal bedankt bei euch dafür, dass dieses Buch veröffentlicht worden ist, weil ich finde, es ist ein starkes Buch, ein mutiges Buch, das eben auch ein Seelenstriptease ist im weitesten Sinne. Was ich toll finde, ist, dass die Patreons, also du bist bei Patreon, da reden wir nachher auch nochmal ausführlich drüber, dass die das quasi ermöglicht haben, beziehungsweise dass die dich ermutigt haben, diese Texte wirklich auch in Buchform zu veröffentlichen.
Ja.
Weil, also das ist, finde ich, auch einen mutigen Schritt, weil ich kann mir vorstellen, dass wenn man so eine Patreon-Familie hat und die kennen einen dann so ein bisschen und das sind, was ist, ich weiß ja nicht, wie viele es sind, aber es ist eine Menge, die man noch ein bisschen überschauen kann.
Ja.
sind ja jetzt keine 100.000 Leute.
Ja, vor allem die, die sich auch aktiv beteiligen. Ne?
Ja.
Also die kommentieren und so. Das ist natürlich dann auch nochmal eine kleinere Gruppe.
Ja, aber sich denen gegenüber zu öffnen, ist, glaube ich, also da kann ich mir vorstellen, klar, das sind da gefühlt Freunde und Freundinnen, vielleicht, also wirklich nur gefühlt, aber jetzt, komm, euch erzähle ich jetzt mal alles. Mir ging es richtig dreckig und das war schlimm und dann ging es meinem Mann schlimm und ich habe mir schlecht und ich habe mir Sorgen gemacht. Also du lässt ja wirklich tief blicken. Mhm. Und da bin ich noch so, ja gut, kann ich nachvollziehen oder ist für mich jetzt ein Schritt, der Mut erfordert, aber jetzt nicht so ein Riesenschritt. Und das jetzt aber so öffentlich zu machen, da mussten dich die Patreons quasi noch mal ein bisschen schubsen.
Ja, und ermutigen tatsächlich. Und auch am Anfang, als ich angefangen habe, hatte ich immer noch so diesen Gedanken, dass ich dachte, für mich ist es jetzt total wertvoll, das alles aufzuschreiben, aber Zielgruppe gleich 5 Personen auf der ganzen Welt. Also die was Vergleichbares erlebt haben, so, ne? Mhm. Gibt's nicht viele. Also jetzt mal ganz genau hingeguckt.
Also vielleicht Madonna, Beyoncé, vielleicht auch Tina Turner.
Nein, aber eigenen Drummer geheiratet,
ja.
zwei Kinder bekommen.
Das macht den Unterschied, das stimmt.
Kinder mit auf die Tour genommen.
Ja.
Und, das
Deutsch
ist schon
gesungen. Es wird immer enger.
Da ist noch Nena übrigens.
Aber stopp.
Nena, ja.
Auch hier möchte ich direkt.
Die hat auch 8 Jahre Pause gemacht.
Hier möchte ich aber auch direkt widersprechen, denn das ist nicht der Fall. Ich glaube, das ist auch ein Gedanke, den ich nach dem Durchlesen hatte. Ich glaube, das ist zu einem gewissen Punkt, hat das Buch das Potenzial zum Standardwerk. Und zwar wirklich für Leute, die junge Leute, die in das Popgeschäft einsteigen wollen. Ja, das muss an der Popakademie in Mannheim zum Beispiel. Nein, jetzt mal wirklich.
Ja, das ist gut, sehr
weißt du was, ernsthaft, geil. Udo hat schon, Udo Dahmen von der Popakademie ist Polas Schlagzeug.
Der hat mich quasi
Lehrer
ausgebildet.
Lehrer ist zu wenig gesagt sozusagen. Okay. Ne? Sein
Mentor,
genau. Und ich habe das Udo geschenkt, das Buch, und er hat schon geschrieben, ob ich mir vorstellen könnte, irgendwas mit der Popakademie.
Ja, jetzt mal wirklich, weil wenn junge Leute ins Popgeschäft einsteigen wollen, ohne das Wissen, das in diesem Buch steckt, werden die häufiger auf die Fresse fallen, als wenn sie das Buch vorher lesen.
Ja.
Das bleibe ich mir hundertprozentig sicher. Und die zweite Zielgruppe, die ich noch aufmachen möchte, sind wirklich auch TherapeutInnen, die mit Performern arbeiten. Mhm. Weil die nämlich hier auch lernen, da sind ein paar Sachen im Seelenleben einer Künstlerin und das sind ja wirklich auch, also deswegen hat mich das Buch auch so gekriegt, weil ich voll viele Sachen genauso oder ähnlich erlebt habe oder ähnliche Schmerzen oder Ängste auch verspürt habe in Bezug auf Musik machen und Business und so. Und ich glaube, also diese zwei Zielgruppen würde ich jetzt sofort schon mal aufmachen. Einmal junge KünstlerInnen und dann noch Leute, die therapeutisch arbeiten mit Performern, weil die nämlich da auch einiges lernen können.
Aber das ist total schön, sorry, dass du das sagst, weil ich bin jetzt bei den ersten Interviews immer mal gefragt worden, und fand es ehrlich gesagt so ein bisschen irritierend.
Nach der Zielgruppe?
Also, nee, ich bin gefragt worden, wie ich das fände, wenn jetzt junge KünstlerInnen das lesen und sich dann irgendwie abgeschreckt fühlen. Und dann, weißt du, habe ich in dem Moment irgendwie, hab ich so nachgedacht und dachte so, natürlich fände ich das nicht toll.
Ja.
Und auf der anderen Seite, also nirgendwo in dem Buch steht ja, dass man keine Künstlerin sein soll, sondern, also dann muss man halt das Umfeld ändern.
Genau.
Also niemand würde ja auf die Idee kommen, sowas zu lesen und dann zu sagen, oh, mache ich halt keine Kunst. Klingt irgendwie anstrengend.
Ja, ja, aber trotzdem, also ich meine, es ist ja dein Struggle. Also man merkt das ja, dass das dein Kampf oder euer Kampf natürlich, euer gemeinsamer Kampf ist, den du da beschreibst, Judith, in dem Buch. Also
mein Kampf.
Nein, Entschuldigung.
Ich gewusst, dass nein. Das
was?
Wieso bremst also die mich denn nicht?
Auch mein Kampf.
Vincent schlägt schon die Hände vom
auch
Kopf
auf mein
zusammen.
Kampf.
Nein.
Nee, ich find's einfach schade. Struggle. Wir waren gerade auf dem Weg nach oben mit dem Podcast. Die Hörerzahlen gehen ein bisschen hoch und jetzt.
Ich habe ja Struggle gesagt.
Entschuldigung.
Ich muss ja nicht eindeutschen.
Tut mir leid.
Struggle. Ich bin zurück bei Struggle.
Es war unser Struggle.
Ja.
Euer Struggle.
Ich wollte da noch was Ernstes dazu sagen. Und zwar tatsächlich haben wir uns da auch natürlich Gedanken gemacht, ist es denn eigentlich eitel, sowas zu schreiben? Weißt du, so ein bisschen so, ach, und weil ich meine, wir haben ja wahnsinnig viel erlebt und erreicht und sind ja auch dankbar dafür, ne? Und dann fragt man sich natürlich, wie liest sich sowas so? Denken dann die Leute, das ist so, sind so Luxusprobleme und man, weißt du, man jammert so aus seinem Popstar-Leben rum und so. Und tatsächlich dann, als glaube ich, dann Judith klar wurde, dass es, also was quasi das Potenzial ist, nämlich, dass sich vielleicht Leute darin halt dann auch sehen, auch in ganz anderen Bereichen. Und je ehrlicher man das dann beschreibt, natürlich ist dann immer die Gefahr, dass man sich auch so ein bisschen nackt macht und dass dann Leute nämlich genau das sagen. Seelenstriptease, hast du ja auch gesagt, ist nicht negativ gemeint, hoffe ich, aber das kann man ja auch sehr anders sehen, so, ne? Und aber ich denke auch, also die Hoffnung ist, dass es irgendwie eine sehr ehrliche Anleitung ist, wie man es vielleicht auch zum Teil nicht machen sollte.
Ich glaube auch,
wenn man da Fehler macht, die also Fehler oder Sachen früher erkennt, als ich die erkannt habe. Ne? Das wäre was mich sehr trösten würde, weil ich wirklich über sehr viele Grenzen und auch Anzeichen meines Körpers und so hinweggegangen bin. Und ich zum Beispiel weiß, dass irgendwie Burnout zum Beispiel was ist, wo so viele Leute inzwischen fast so lässig mit rumflirten. Es ist so ein bisschen so Tinnitus, Burnout, irgendwann wird es mich schon erwischen. Naja, und irgendwie das vielleicht sich tatsächlich auch ganz nützlich macht, wenn man das so mitlesen kann, wie jemand seine Anzeichen von Erschöpfung und so immer wieder ignoriert und dass es dann eben nicht so witzig ist.
Ja, und das hat mich dann wieder gekriegt in Bezug auf unsere gemeinsame noch gar nicht so lange in der Vergangenheit liegende Radiokarriere, weil das bei mir dabei bei dem Radiosender war halt auch jeden Tag 4 Stunden live senden und das war dann auch, da war man in so einem Rhythmus drin und dann wollte das auch irgendwann kein anderer mehr machen, weil die alle gemerkt haben, es ist super anstrengend so, ne? Da dachte man, ja, dann war man aber irgendwie nicht auf dem Film, dass man dachte, ja, wieso ist es für alle zu anstrengend, für mich nicht, sondern man dachte so, ja, das ist halt meine Show und so, ne? Und dann war man, hat sich eigentlich eher so gebauchpinselt gefühlt und hat dann plötzlich irgendwann festgestellt, wenn ich das jetzt noch 2-3 Monate weitermache, dann ist irgendwas wird mir passieren, körperlich so.
Schicht im Schacht, genau. Und das ist halt was ich schon irgendwie wichtig finde, dass Leute das hören oder lesen, ne? Dass man sagt, it's all fun and games until it's not. Und es geht dann sehr schnell.
Ja.
So, ne? Und ich selber habe das auch immer irgendwie gedacht, also ich habe mich auch für übermenschlich belastbar einfach gehalten. Also kann Pola, glaube ich, bestätigen, ne, dass ich teilweise so einen Willen zur Selbstausbeutung hatte. Und das ist eigentlich völlig, also es ist völlig absurd, dass ich dachte, dass ich das kann, weil ich, wie gesagt, immer total kränklich war und Asthma habe und nun wirklich keiner von den Popstars jemals war, der so eigentlich Leistungssportlerin ist.
Aber hast du die Selbstwahrnehmung denn jetzt angepasst oder fühlst du dich immer noch sehr belastbar?
Nee, überhaupt nicht.
Okay.
Nee, also jetzt, das ist ja auch was dann eben bleibt. Und das finde ich auch gut, die Chance zu haben, das Leuten zu erzählen. Also man geht nicht auf Null zurück.
Ja.
Ne? Also wenn man einmal das alles überrissen hat, dann, also ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwann, keine Ahnung, vielleicht nach den Wechseljahren oder so werde ich wieder topfit, ja. Aber ich habe das Gefühl, ich habe so Muskeln überrissen und die sind so verheilt, dass die jetzt schneller ermüden.
Aha.
Das ist einfach so.
Ja.
Also ich kann jetzt nicht mehr so viel Interviews oder sowas am Stück machen. Das sind einfach Nervenbahnen und so. Die sind so, die habe ich so durchgebrannt.
Ja, Raubbau am eigenen Körper.
Am Körper, aber
und
auch
an
eben
Seele.
An den Nerven und so. Also es gibt einfach Sachen, die triggern mich jetzt sozusagen. Ne? Dass ich merke, Fernsehen zum Beispiel, das ist was, da habe ich körperliche Reaktionen.
Krass.
Das ist egal. Ich habe da, ich merke dann, ich kriege so Stresskopfschmerzen und dann gehen die Schultern hoch und muss richtig damit arbeiten, in bestimmten Situationen mich so gegen zu entspannen.
Ja.
Aber es sitzt total tief.
Was wir ja auch gelernt haben im Buch, das finde ich jetzt beruhigend an dieser Stelle im Gespräch, ist, dass das Catering im Literaturbetrieb viel besser ist als Backstage bei der Musik. Das heißt, der nächste Lebensabschnitt der Judith Holofernes, das wird zumindest, was das Catering
angeht.
Ja, also ja, ist doch, ich meine, und das ist da auch schon gut für die Nerven.
Nur noch Buchmessen.
Ja. Und es ist in dem Backstage ist auch nicht, was mich zum Beispiel auch immer, weil ich habe einen Tinnitus und bin immer so ein bisschen geräuschempfindlich, was mich zum Beispiel immer genervt hat, auch wenn wir selber gespielt haben, ist Backstage zu sein und du hörst die ganze Zeit diese anderen Bands wummern, dass du keine Möglichkeit hast, irgendwo hinzugehen, wo es ganz ruhig ist, mal, auch nur eine Minute, immer so, und auch das fällt ja aus im Literatur-Backstage-Bereich.
Aber weißt du, Noise-Canceling-Headphones finde ich ja wirklich irgendwie eine der
Erfindungen.
Die gab es noch nicht.
Stimmt.
Und es macht einen Riesenunterschied, auch auf Zugfahrten.
Ja.
Ich finde, Zugfahren zum Beispiel ist auch was subtil total strapaziös ist, wenn man es zu viel macht. Ich fahre total gerne Zug und so, aber wenn du halt, weiß ich nicht, 5 Stunden Zug fährst irgendwo hin, dann da arbeiten musst, dann abends auf irgendwie so ein Hotelzimmer kippst, Das macht einen totalen Unterschied mit Noise Cancelling.
Alright.
Wollen wir mal Musik spielen?
Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal den kleinen Werbespot für die neuesten Noise Cancelling Kopfhörer der Firma XY. Weil das passt jetzt gerade zufällig ganz gut.
Kinder, wir brauchen so Sponsoren.
Wir haben so ein Signature-Modell. Judith Holofernes Burnout.
Die Burnout-Headphones.
Nee, meeting Judith is easy. Ja. Wie die Radiohead-Doku.
Wir haben ja jetzt gerade über junge KünstlerInnen gesprochen, die ins Business einsteigen. Lass uns doch mal mit der jüngsten Band des heutigen Tages beginnen. Die Kapelle nennt sich Dead Letter.
Ja.
Und besteht aus zwei Menschen, die gemeinsam klingen wie die Talking Heads, finde ich. Ich musste sofort an die Talking Heads
ja,
denken.
Ja, total.
Pola nickt sofort zustimmend.
Ja, die Talking Heads, The Fall. Ich glaube, Marky Smith ist auch ein sehr wichtiger Mentor vom Sänger Zach Lawrence. Pola, was willst du sagen?
Aber auch noch so ein bisschen Yard Act.
Sind auch Freunde von denen. Sie kommen ja interessanterweise aus Yorkshire, also aus dieser Grafschaft in Nordengland. Mhm. Und Yard Act auch.
Okay.
Und als man den Sänger gefragt hat, ja, wie ist denn die Music Scene so in Yorkshire, hat er gesagt, es gibt keine Music Scene, aber Yard Act sind geil.
Ich war auf einem Yard Act Konzert.
Ah, wirklich?
Ja, hier im Franz Club.
Aha. Okay, wie war das?
Das war geil. Waren halt, also das Und damit haben sie anscheinend auch so, kokettieren die schon länger, dass es alles so alte Männer sind, tatsächlich.
Ja.
Also ich war tatsächlich jung. Ich war jung. Ich war
mit Anna da. Du bist auch jung, Pola. Du bist jung.
Und Anna hat erzählt, es gab auf einem Yard Act Konzert gab es irgendwie einen Unfall oder sowas. Oder irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, was passiert ist. Vielleicht wisst ihr das.
Ein Rollator ist umgefallen.
Auf jeden Fall haben die danach dann gepostet so, hey, sorry, das ist halt einfach, bei uns sind halt einfach nur so alte Männer und so. Und deswegen, kein Hate, ihr müsst ein bisschen langsam machen. Aber es war geil.
So, zurück zu der anderen Band aus Yorkshire, ja, Dead Letter, sorry.
Die dann aber übrigens im Video, ich habe dann gleich das Video geguckt.
Ein sehr gutes
das
Video.
Das ist zum Beispiel was Pola nie machen würde. Aber
so
nicht,
ein Video?
Nicht aus weniger Streber sein, sondern aus sich nicht für Videos so doll interessieren wie ich. Ich will mal sehen, wer das ist.
Ja.
Und im Video hopst der dann halt auch so kleiner Mick Jagger-mäßig.
Ja, genau.
Das ist
genau.
Ich dachte, das ist irgendwie eine AI-Geschichte, dass die Mick Jagger auf den so drauf projiziert haben.
Aber es ist, glaube ich, es ist so eine fast wie eine Hommage. Oder es ist schon Absicht.
An
ne? Das Kleid, das Gezappel.
Das und eine, so. Mick Jagger Hommage. Und dann aber auch eine kleine Hommage an Broken Social Scene. Mhm. Almost Crimes, wisst ihr noch? Hier Kevin Drew und Leslie Feist, die sich im Schattenspiel ansingen.
Und der sieht das Schattenspiel, genau.
Ja, vor 20 Jahren.
Das kenne ich auch nicht. Das
ist ein super Video. Da habe ich mich dran erinnert.
Wisst ihr das, wenn ich da was sehe zu oder so? Ich,
Da sind wir total.
Ich will das überhaupt nicht wissen.
Du willst kein Video gucken?
Nee, ich will das überhaupt nicht.
Was ich aber auch.
Ich will auch nicht wissen, wie die Bandmitglieder heißen oder so. Ich will eigentlich überhaupt nichts wissen über die Band. Und Judith will immer alles wissen über die Band.
Das seid ihr richtig.
Ja, ich finde das mit dem Musikvideo ist aber bei mir auch so, dass ich ein Musikvideo, dass ich das Lied anders höre, wenn da Bilder zulaufen.
Ja,
also,
deswegen möchtest du es nicht.
Nee, bei mir ist beides, also bei mir existieren beide Welten in meinem schizophrenen Kopf. Manchmal will ich es unbedingt und manchmal bin ich aber so, nee, das lenkt mich jetzt zu sehr ab. Oder ich höre dann das Lied zum ersten Mal mit Video und denke so, geil, und dann höre ich es nochmal ohne und bin so, ist ja noch besser. Also ich höre dann besser hin oder so, ich weiß nicht genau. Was ich hier gut finde, dass die Band bezeichnet wird mit dem Begriff Pop-Culture-Connoisseurs.
Haben sie auch einen Song.
Und das passt jetzt ganz gut, wenn wir feststellen, es gibt die Referenz und die Referenz und die Referenz, dann scheint das wirklich zu stimmen. Die kennen sich aus in der Popkultur. Wir hören ihr Stückchen Binge. Jetzt einfach mal. Die Formation heißt Dead Letter.
Goldstückli, der Podcast.
Das war neue Musik aus Süd-London, ein Sextett mittlerweile, das sich Dead Letter nennt. Der Song heißt Binge. Binge natürlich kennen wir alle von Bingen, von Netflix, aber ist auch ein größeres Wort. Ne? So The Binge zum Beispiel ist das Saufgelage oder Binge-Buying gibt's auch. Binge-Eating. Ja, Binge-Eating. Also immer wenn es ein Rausch, was Exzessives ist, dann ist Binge das englische Wort für.
Also ich finde den Song super schlau, auch vom Text.
Ja.
Ich bin da jemand, der sich dann natürlich sofort in den Text voll rein...
Life's a Binge.
Ich finde das richtig, richtig geil. Aha.
Ich finde den Schluss auch cool, ne? More Cowbell! Ja. Sie haben auch sehr viel Kuhglocke immer.
Ja, das ist schon wieder eine popkulturelle Referenz. Ja. Also es ist echt krass. Was ich auch schön
für mich
kann es
das nicht genug geben übrigens. So
Cowbell
oder Best Gates. Cowbell und so Referenzen. Und ich weiß, dass es auch Leute gibt, die das dann irgendwann vielleicht eitel oder, weißt du, so ein bisschen bemüht oder so finden. Aha. Ich finde sowas einfach lustig.
Das ist ein Easter Egg, sagt man doch. Ja, da freut man sich doch drüber, wenn man das Osterei findet.
Ja, ja, so ist es. Genau.
Hier noch vielleicht wichtig zu wissen, dass das Duo den Song...
Sextet.
Entschuldigung, das Duo kommt jetzt, ich bin schon auf der nächsten Seite bei Royal Otis, das ist ein Duo. Das Sextett hat den Song zusammengeschnipselt aus einer 25-minütigen Live-Session während einer Probe. Das hört man auch so ein bisschen durch. Dass okay. da quasi gejammt und dann geschnipselt wurde und nicht vorher schon klar war, wie das Arrangement am Schluss aussehen
Und der hätte. Sänger sagt auch, Bingen, also The Binge ist auch sehr menschlich. Also wir haben das alle in uns und wie gesagt, die Hauptzeile im Refrain ist ja Life's a Binge. Life is a one long Binge.
Ja.
Finde ich super.
Ja, richtig.
Gut.
Du findest bestimmt das gut mit dem aus Jams aufnehmen, oder? Macht nämlich mein Mann auch immer.
Machst du das auch so?
Ein schlauer Cue, dass ich was erzählen kann.
Gute Brücke, Judith.
Nee, es ist mir tatsächlich gerade aufgefallen.
Das finde ich jetzt zum Beispiel, fände ich jetzt so ein bisschen eitel, wenn ich jetzt
aber anfangen
würde.
Aber ich darf das sagen.
Ich mache auch bei
mir. Ja, aber wenn du gefragt wirst, dann wäre es blöd, wenn du nicht antworten würdest.
Von der
das wäre eitel, wenn du dann nicht... Ja. Ja. Das kommt dann eitel, wenn du nichts sagst.
Ich wollte aber eher auf deinen Produzententum jetzt zu sprechen kommen. Von daher, Bühne frei, Prola.
Nee, tatsächlich haben wir nämlich auch mit Anna so gearbeitet, jetzt bei der letzten... Also die Anna Erhardt-Platte, die jetzt rausgekommen heute? Ist, Campsite. Und es war ein bisschen so, wir hatten ihre erste Solo-Platte gemacht und dann kam eben Corona und keine Konzerte und alles. Waren beide ein bisschen frustriert und ich hatte aber Bock. Ich hatte mir so ein paar so Synthes und so gekauft und ich hatte irgendwie Bock im Studio und dann so Sachen auszuprobieren. Dann meinte ich, hey, komm doch einfach vorbei und wir können einfach jammen. Und dann haben wir uns so Setups gebaut und haben so einen kleinen Synthi durch einen Amp und dann einen Drumcomputer durch einen anderen Amp und dann so 20 Minuten gejammt und das dann aufgenommen. Aha. Und dann angehört und zusammengeschnitten, also die guten Sachen rausgeschnitten und dann dazu gejammt später. Dann habe ich Schlagzeug gespielt und Anna hat Gitarre gespielt. So ist es dann entstanden. Also das
sag ich doch.
Collagenhaftes Arbeiten.
Okay. Ja.
So entdeckt.
Aber es entstanden ist jetzt nicht per Dogma dann so vorgenommen worden, bevor ihr ins Studio gegangen seid, sondern es ist während dem Arbeiten ist das so entstanden.
Genau. Ich wusste auch gar nicht, dass es funktioniert, aber tatsächlich, wenn man dann so 20 Minuten jammt, sind manchmal 30 Sekunden dabei, die halt richtig geil sind. Der Rest ist scheiße. Ja. Und wenn man die dann aber nimmt und loopt, dann hat man auf einmal was, so, ne, wo man nie drauf gekommen wäre.
Ja. Man muss sagen, bei Anna Erhardt, die war ja früher die Sängerin von Seraphine, eine Band aus der Schweiz, die eher aus dem Folk kommt oder aus dem Alternative Country, wie er auch zwei gerne die Musik konsumiert, wie ich auch. Ja. Und wie unterscheidet sich jetzt die Musik oder die Arbeitsweise von Seraphine, die du ja auch produziert hast, zur Musik oder zur Produktionsweise von Anna? Ist ja komplett was anderes
eigentlich. Ja, die waren so eine richtige Band. Also die habe ich dann kennengelernt und habe dann richtig die so aufgenommen und so ein bisschen an Arrangements gearbeitet und so. Und dann ist sie dann auch nach Berlin gekommen und hat sich die Band aufgelöst und so. Und jetzt bei der Anna Erhardt-Platte habe ich richtig, dann war das so ein bisschen auch meine Platte oder so. Also ich habe auch mitgeschrieben ganz viel und wir haben zusammen die Songs gespielt. Ich habe Schlagzeug gespielt auch wieder. Ich hatte davor irgendwie auch... Eigentlich, glaube ich, 3 Jahre lang überhaupt keinen Bock mehr auf Schlagzeug spielen.
Okay.
Und dann war das so ein bisschen so, hey, guck mal, ich spiele was dazu. Und dann hatte das so, weil ich bin ja auch so ein kleines bisschen auch so Musikschul ausgebildet und so, ne, schon so mit 12 und so. Und hatte immer so auch so ganz schön viele so Unsicherheiten am Schlagzeug. Also so psychologisch, dass ich irgendwie so, und dass ich oft, kann ich mich auch selber nicht hören auf meinen Produktionen. Finde es dann,
wirklich?
So, jetzt spielt er wieder sein. Was ist denn das für ein scheiß Film? So. Aber bei anderen Musikern finde ich das halt eigentlich geil, wenn das manchmal so ein bisschen charmant und nicht ganz so geil ist und so. Aber nur bei mir bin ich da ultra hart dann so oder muss das halt lernen, mich selber charmant zu finden in meiner Unvollkommenheit.
Was ich auch cool fand im Buch, nee, in einem Interview habe ich das gelesen. Das ist nicht alles ist im Buch. In einem Interview mit dir, Polo, habe ich gelesen, dass wenn Marc oder Sean, also die beiden anderen Helden, auch mit Demos ankamen, hatten die das Schlagzeug ja schon vorgespielt quasi. Dann hast du quasi alles übernommen, ganz selbstlos, wie du bist. Einfach die Fills vom Bassisten oder vom Keyboarder übernommen.
Ja, ja.
Das ist echt.
Die da bei Logic ins Fenster reingemalt hatte. Ne?
Ja, aber teilweise waren die einfach, würde man als Schlagzeuger da nie drauf kommen.
Voll gut.
Dann würde man denken, wie soll ich das spielen? Ja. Und dann war so, das ist eigentlich total geil.
Und ich meine, das gehört schon auch ein bisschen zu der Grundausstattung eines Schlagzeugers, dass er sich nicht ständig in den Vordergrund spielen möchte. Es sei denn, er heißt Terry Bozzio oder Dave Lombardo.
Ja,
oder
auch einfach auf die Musiker ein bisschen höher.
Ja, so, warum, ne? Denn nicht?
Ein bisschen mitmacht. So. Ja.
Bist du denn auch mal in den Proberaum gekommen bei den Helden und hast gesagt, ich habe da mal einen Song vorbereitet?
Ja, tatsächlich, ja. Okay. Ja, ich habe tatsächlich eher so, das war eher so ein bisschen eher so Post-Rock, was ich so gemacht habe.
Ah ja, okay.
Und so Balladen. Ich war so der Balladenfutzi hier eigentlich.
Ja, zum Beispiel, ich werde ein Leben lang üben, dich so zu lieben, wie ich dich lieben will, wenn du gehst.
Aber das ist von dir der Text, ne?
Ja, aber die Musik war Piano von Pola. Er kann mich auch in Wirklichkeit
Klavier spielen. Oh, wow. Gut. Ja. Ja. Aber zurück zu Anna Erhardt. Sie hat dich wirklich jetzt in der Produktion wieder dazu gebracht, die Freude am Schlagzeugspiel wieder zurückzugewinnen.
Ja, eigentlich kann man so sagen.
Okay.
Ich finde, Schlagzeug ist aber wirklich, man denkt ja immer, also wir reden ja jetzt gerade auch über das Buch von Judith, wo darüber gesprochen wird, dass die Frontfrau, der Frontmann, die Frontperson, die non-binary Frontperson, dass die irgendwie extrem viel Druck abkriegt. Aber ich finde, Schlagzeuger, da redet man selten drüber, die haben auch eine ganz spezielle Drucksituation, weil, also ich bin seit einigen Jahren auch dabei, wieder aktiv wieder mit das Schlagzeugspielen beizubringen. Und diese Nuancen, bei denen man dann selber denkt, ich war kurz nicht im Groove, keiner merkt, aber man ist selber so verunsichert, dass man gar nicht weiß, ist das überhaupt jetzt noch ein Viervierteltakt, was ich hier spiele? Also man spielt so weiter und niemand merkt, aber man, ich finde, also mir passiert es ganz oft, wenn ich Schlagzeug spiele mit jemandem, dass ich so denke, also ist es ein Gefühl, was du nachvollziehen kannst, was ich versuche zu beschreiben?
Ja, klar. Also ein bisschen fährt man ja auch die Band.
Genau,
als Schlagzeuger, so, ne? Und
der andere Chef der Band ist man irgendwie.
Man ist der Chef der Band. Nicht der andere Chef der Band. Also es hat mal jemand gesagt, the drummer is the band.
Ja. Nicht nur der Chef, sondern die ganze
Band. Und da ist was dran, weil natürlich, wenn du einen schlechten Drummer hast, dann kann die Band nicht gut sein, weil alle müssen sich ja auf den Drummer beziehen. Aber wenn du zum Beispiel einen schlechten Gitarristen hast, dann kann das trotzdem noch geil sein.
Kann Kunst sein.
Oh, das ist eine gewagte, geile, geil gewagte These.
Nein, ist voll gut. Auch wieder, ihr sagt immer Thesen, ihr droppt hier nur Facts.
Ja, Facts.
Ja, weil der Drummer ist auf jeden Fall der Motor.
Genau. Und so, wenn, ne? Man sagt auch, wenn die Rhythmus-Sektion stimmt.
Aber auch der Fahrer, der Motor und der Fahrer. Denkt da mal drüber nach.
Und der Chef.
Was da für euch noch übrig bleibt. Vielleicht die
und das Auto.
Blinker.
Das Auto. Der Drummer ist auch das Auto.
Vor allem ich, geil, überhaupt keine Ahnung von Autos.
Linker Set, klick, klick, klick.
Keine Ahnung, wovon ich spreche. Nee, aber ich kann zum Beispiel als Sängerin sagen und auch als Sängerin, die ja irgendwie versucht hat, viel mit Groove in der Sprache und so zu machen, das ist wahnsinnig wichtig.
Ja.
Also wenn ich zum Beispiel auf der Bühne Pola nicht gut gehört habe oder ich habe mir auch dann auf meinen In-Ears halt das immer so hinschieben lassen, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, Hauptsache, ich weiß,
das musst
was Pola...
jetzt sagen.
Nein, das ist tatsächlich so, weil beim Singen ist das ja... ultra wichtig, sich auf so einen Grill draufsetzen zu können.
Ja, voll. Und das ist einfach wirklich Fakt, wenn der Schlagzeuger und der Basser, wenn die sich vorher zweimal getroffen haben und gut sind und machen ihr Ding klar, dann können Gitarren und Gesang, die können wirklich im Timing hinten dran sein, vorne weg, scheißegal. Ja. Dann wird's jazzy. Wenn untenrum alles stimmt, dann ist es halt Jazz, wenn der Sänger zu spät einsetzt. Ja, ist doch so.
Ja, ist gut.
Aber wenn der Schlagzeuger zu spät einsetzt, dann ist es Trash, Müll. Ja. Kannst du wegschmeißen.
Das ist schade.
So ist es. Wir würden an dieser Stelle...
einfach von Anna spielen.
Ja, ne? Ja. Das macht doch am meisten Sinn.
Ja, finde ich gut. Pola? Campsite heißt es. Ich hasse Camping, aber Anna liebt Camping offensichtlich. Die ganze Platte ist thematisch auf dem Campingplatz angesiedelt.
Aha. Ich finde das
fast ein Konzeptalbum, könnte man sagen eigentlich.
Also ich mit meinem ganzen nerdigen hingezogen sein zu solchen Konzepten. Ich finde das tatsächlich total großartig, dass es immer wieder vorkommt.
Wir hören jetzt Anna Erhardt und nach dem Song möchte ich gerne eure Wohnwagen-Story hören. Kleiner Spoiler aus dem Buch.
Um Gottes Willen.
Goldstückli, der Nummer 1 Podcast unter Goldfischen, Goldhamstern und Golden Retrievern.
Anna Erhardt mit Campsite, das ist der Titeltrack einer LP, die heute erscheint. Wir können es offen machen, wir sind am Freitag immer bei Bose Park. Polaroy hat die Platte produziert und kann sich glücklich schätzen. Release Navidad, auch an dich, Polaroy.
Dankeschön.
Yes, Release Navidad.
Und Judith Holofernes können wir auch gratulieren zu ihrem Buch, das gestern schon veröffentlicht worden ist. Eigentlich richtig Party, eigentlich müsst ihr wirklich eine Party machen heute.
Ja, auch. Heute und morgen Party.
Ja.
Gibt es eine Feier? Feiert ihr irgendwo?
Also
wir zwei feiern nachher
voll Feiermarathon. Wir gehen heute auf jeden Fall essen und morgen nochmal.
Oh.
Ich habe da was vorbereitet für nachher, Judith.
Oh. Ich habe auch noch was vorbereitet für nachher.
Ja?
Judith und Pola und Winsor.
Okay.
Oh. Ich krieg Angst.
Geil. Wir haben uns, Anna Erhardt natürlich gerne nochmal angehört. Wir sind ja schon bekannt mit ihr. Uli Hefliger hat es ja vorhin schon angedeutet, schon aus der Vorgängerformation ist uns die Künstlerin ein Begriff. Jetzt hat Pola die Platte rausgebracht. Guter Grund für uns, den Titeltrack nochmal zu spielen. Judith meinte im Vorgespräch, dass wenn Campsite von Anna Erhardt gespielt werden könnte, dann müsste da direkt hinten dran ein weiterer Song gedroppt werden im Goldstückli-Podcast, weil es da inhaltliche Bezüge gibt. Oder ja, was war nochmal der Grund?
Also dann hat mein Mann Nerd zu mir gesagt und jetzt traue ich mich nicht mehr. Aber
immer Competition, nein, immer einen drauflegen, weißt du?
Nein, also das ganze Album von Anna hat Bezüge zu Camping und Urlaub und so. Und Camping und Urlaub ist für mich ein belastetes Thema, weil ich aus irgendeinem Grund immer das Gefühl habe, ich müsste eigentlich campen. Ich kann aber überhaupt nicht campen. Und ich bin überhaupt nicht zum Campen geboren. Und ich denke aber, also jedes Mal wieder, wenn wir Urlaub machen oder doch einen Campingbus, dabei bin ich einfach völlig überhaupt nicht überlebensfähig in so einem Campingbus. Und ich kann auch nichts aufräumen. Also eigentlich die Fakten des Campinglebens finde ich alle voll scheiße, aber es immer dauernd aufräumen müssen und mit so einem kleinen funzeligen Kocher, vor dem ich dann Angst habe, irgendwas kochen müssen. Und
du denkst, du müsstest campen eigentlich.
Ja, ich denke, ich müsste eigentlich
campen. Das müsste dir langsam bekannt vorkommen, dass du irgendwie denkst, dass du irgendwas müsstest. Dass ich irgendwas müsste.
Muster.
Ja. Genau, hier ein Muster von mir, das auch zu Genüge im Buch besprochen wird. Und dann habe ich tatsächlich irgendwann diesen Song gehört, den hat, glaube ich, sogar Pola mir gezeigt, auf irgendeiner von unseren Fahrten in den Wald. Mhm. Und das ist The Outdoor Type von den Lemonheads. Und ich, das ist quasi mein Seelen-Anti-Camping-Song.
Weil es auch eher ironisch ist, der Bezug zum Outdoor-Sein. Also es ist jetzt kein Lied, was wirklich für The Outdoor Type gedacht ist. Kein Jack Wolfskin-Song.
To save my life, I lied about being the Outdoor Type.
Ah, cool.
Er gibt quasi zu, dass er der Frau vorgemacht hat, dass er das wäre. Und dabei ist er das einfach nicht.
Also wirklich Jack Wolfskin-mäßig. Ja, immer schön mit dem Outfit durch die Stadt gelaufen und wenn dann einer ankommt und sagt, ja, wann gehen wir denn campen? Dann so, ich habe das jetzt einfach nur so aus modischen Gründen angezogen. Genau.
Aber ich habe tatsächlich eine Faszination dafür und zum Beispiel, wir haben immer Bear Grylls geguckt, kennt ihr den? Ja. Den Survival Bear Grylls? Und das fasziniert mich total. Also ich habe immer so Fantasien, dass ich dann, ich bin auch gerne im Wald und so und dann denke ich, ich würde hier gerne überleben können und was würde ich essen und wo würde ich mir meine Höhle bauen.
Moment, also, aber das ist ja auch nicht Camping, das ist ja Survival.
Ja, also und Survival finde ich geiler.
Das ist ja mehr so mein Ding, verstehst du? Also Survival können wir gerne mal, kann ich mal mitnehmen. Das kann ich hier beibringen.
Also das kann ich mir tatsächlich eher vorstellen als Camping. Aber Moos campen. Essen, keine Ahnung.
Aber campen ist doch Zelten, ist doch mit einem Zelt.
Nee, oder Campingwagen.
Oder Campingwagen.
Ah, okay. Oder Campinganhänger in Holland auch gerne.
Das haben wir ja früher mal gemacht, als Familie, nach Italien gefahren in der Nähe von Livorno.
Wir hatten so schlechte Hotels oft.
Ja?
Als Familie.
Mhm. Wir haben das schon ein, zweimal gemacht. Ich weiß auch nicht, woher diese Besessenheit von mir kommt, dass ich denke, ich müsste campen.
Mhm. Nee, es ist wenn man in Kreuzberg lebt als Familie, dann ist es natürlich das Umfeld, alle gehen immer campen und wenn man dann so ein verwöhnter Popstar mal war und seine Familie auch so in Hotels sozialisiert hat.
Und Tourbussen, quasi auch Camping
dann ist. Dann liegt es nicht mehr so, dann geht einem das nicht so leicht von der Hand, dann auf so eine Campingplatz-Toilette zu gehen. Ja. Auch wenn die so goldeimermäßig nicht stinkt und so, aber trotzdem.
Ja, ich würde gerne Urlaub
und wir haben
machen
uns da manchmal so ein bisschen geschämt.
Im Tourbus?
Ja,
wirklich. Ich aber auch, muss ich sagen. Also ich habe selten so gut geschlafen wie im Tourbus. Ich bin ja mit meiner kleinen Band sind wir im Sprinter rumgefahren, aber ich war ja eine Zeit lang dann so Medienbeauftragter bei Beatsteaks, weil ich eine Videokamera hatte. Okay. Ja, war voll geil. Und da sind dann auch Sachen von mir auf der B-Seite auf den DVDs gelandet, aber ich bin da einfach nur mitgefahren im Prinzip und habe mitgefilmt und ich habe da echt selten so gut gepennt wie in so einem Nightliner.
Mhm. Also wenn man nichts muss, finde tatsächlich, ich war irgendwie 5 Tage mit Amanda Palmer mit auf Tour und musste nichts. Und da war das plötzlich so geil.
Okay.
Ich einfach dachte, das ist der perfekte Lebensentwurf. Mm. Also ich bin auch gerne jeden Tag in einer anderen Stadt und so. Also wenn ich dann halt mich da reinhängen lassen kann und so, wenn man so durchhängen kann und irgendwie nicht weiß, dass man noch 3 Interviews hat und abends
echt,
auf der
Bühne. Also Nightliner fahren war noch immer geil eigentlich,
ja,
oder?
Ja, nee, Nightliner fahren fand ich auch als,
bist du den
auch
Kindern?
Als Bandmitglied geil.
Ja, mit den Kindern war das geil. Also es war eigentlich immer, geil. Wir hatten mal, man darf da ja nicht groß. Nightliner, ne?
Ah, ja.
Man darf klein, aber nicht groß.
Ja. Und kleine Kinder dürfen auch nicht groß?
Nee, auf keinen Fall.
Weil die machen ja klein, halt. Klein-groß.
Nee, die auch nicht, aber wir hatten mal, ich wag mich jetzt echt weit raus, wir hatten mal eine Babysitterin dabei.
Oh nein!
Ich sag nicht wen, ich sag auch nicht, aber der Busfahrer kam und meinte, hat jemand in den Bus gekackt. Aha. Das geht überhaupt nicht, Leute, das geht überhaupt nicht. Und dann alle so, das macht doch keiner und so. Und Und dann haben wir ihr das nochmal gesagt, du weißt das, ne? Nee, nee, nee. Und dann hat nochmal jemand in den Bus gekackt. Ich glaube, es war sie.
Also dazu zweimal gesagt, weil es kommen zwei Babysitterinnen in meinem Buch vor, es ist keine von denen.
Okay, gut.
Um deren Ehre mal zu retten.
Also das war die dritte Babysitterin und die war nicht, Achtung, Überleitung, The Outdoor Time. Hier sind die Lemonheads im Goldstückli-Podcast.
Goldstückli, der Podcast.
So, das war die Outdoor Time von den Lemonheads aus den 90ern. Ich habe ja eigentlich vor Anna Erhardt schon angepriesen, dass ihr uns noch die Wohnwagengeschichte erzählen sollt. Weil kurz nach der Auflösung, nach der Medium-Auflösung von Wir sind Helden, habt ihr euch ja so Gedanken gemacht wie, was wollen wir für eine Familie sein? Sind wir die, die campen gehen? Sind wir die, die in Hotels übernachten? Und ganz viele Fragen, die man sich ja als junge Familie stellen muss. Und da habt ihr euch überlegt, wir kaufen uns einen Wohnwagen, richtig?
Ja, wir haben uns einen Wohnwagen gekauft sogar auch.
Auf eBay. Einen
geilen 70er-Jahre Wohnwagen. Der sah gut aus.
Okay.
Den haben wir da auch hingestellt.
Der sah eben aus wie was, wo so Derek seinen Ruhestand drin verbringen würde.
Okay.
Und hat auch so
gerochen. Also geräumig und groß.
Und schön verraucht, so mit bisschen gelbe Wände.
Ja, so leicht angegebt. Cool. So
an. Aber wir haben dann auch schöne Vorhänge machen lassen.
Ja. Oh.
Aber wir haben ihn nie benutzt, leider.
Ist da nicht ein Baum draufgefallen oder sowas?
Dann ist ein Baum draufgefallen.
Das war die Pointe.
Das war dann die Erleichterung auch. Die Erleichterung, weil dann mussten wir ihn auch nicht mehr nutzen.
Genau, wir hatten nämlich eigentlich gerade schon gemerkt, dass wir halt nicht so der Outdoor-Teil sind. Und auch, dass wir Kreuzberg sehr mögen. Also auch das haben wir dann festgestellt, dass wir am Wochenende ehrlich gesagt auch ganz glücklich sind im grünen Kreuzberg, da alle unsere Freunde sind.
Ja.
Und das einfach für uns, glaube ich, auch nichts ist, so einen Ort zu haben, wo man dann immer hin muss.
Ja, nee, das hat der
damit
Kanal,
es sich lohnt.
Also, erfahrt man ja auch im Buch, der Kanal ist essentiell für eure Beziehung, für eure Persönlichkeiten und für eure Familie. Also ihr habt da ja tausende von Spaziergängen drum gemacht, ne?
Genau, wir sind sehr Kreuzberg verbunden.
Ja, aber der Kanal ist einfach auch, da kommt, das ist einfach, wenn man am Wasser lang geht, passiert was mit dem Körper. So, das funktioniert für mich auch immer wieder. Und was ich mit dem Kreuzberg, an Kreuzberg hängen auch oft spüre, ist, dass wenn man dann, also man verlässt Kreuzberg ja oft mit diesem Gefühl, Alter, jetzt echt too much, mal kurz, ich will jetzt mal hier raus, ich muss hier raus. Und dann ist man zwei Tage draußen und sieht, wie der Rest der Welt in Deutschland so aussieht und dann denkt man sich, ich muss unbedingt zurück, Alter. Wo sind die ganzen crazy people?
Ich bin auch tatsächlich belastbar, was die crazy people und so angeht.
Ja.
Also wir haben mehrere Freunde, ne, die immer wieder so Anfälle jetzt kriegen und sagen, ach, ich kann halt das nicht mehr aus und doch irgendwie rausziehen und so.
Wohin denn? Was heißt rausziehen?
Ja, genau. Erstens, was heißt es in Berlin? Es ist irgendwie überall hin zu weit.
Mhm.
Und dann besucht einen immer keiner, obwohl man natürlich dachte, alle meine Freunde kommen mich dann immer besuchen. Und auch ein schönes Lied zu dem Thema, das müssen wir jetzt nicht auch noch spielen, ist ja, aber könnten wir, ist Raus aufs Land.
Ah ja, okay.
Ne? Von Moritz Krämer beziehungsweise Eisenbahn. Mhm. Das ist so schön. Ja. Wo dann die Beziehung zerbricht in dem Moment, wo die gerade beschlossen haben, raus aufs Land zu ziehen.
Dumm gelaufen,
aber sehr realistisch. Und ich finde einfach irgendwie auch Kreuzberg selbst so, natürlich irgendwie der ganze Kiez sieht jetzt immer aus am Wochenende wie irgendwie ein Festivalgelände am Sonntagabend. So, ne? Es ist wirklich einfach, es ist echt krass.
Ja.
Aber ich finde es immer noch irgendwie, also wir fahren aber auch irgendwie dauernd in den Wald.
Ja, ich habe aber das Gefühl, dass die Sachen einfach immer Monate vor dem Zeitpunkt geschehen, an dem sie im Rest der Republik so zum Thema werden. Und das gefällt mir ganz gut. Also so gesellschaftliche Diskussionen auch. Und das ist was mir quasi auch was bringt, wo ich auch denke, der Kiez hält mich auch jung. Also das Älterwerden ist ja auch ein Thema im Buch. Und da denke ich mir, in Kreuzberg bleiben ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, weil wenn man dann irgendwann zum falschen Zeitpunkt aufs Land zieht, dann wird man wirklich so ein, ja, und dann jetzt wohne ich halt hier in Brandenburg. Weißt du, ich meine?
Ja, aber hier leben, nein, danke.
Ja, genau so, ja.
Exactly.
Ja, Tokotronic, immer wieder einen guten Song für jede Zeit. Du hast kurz angesprochen mit Moritz Krämer. Man muss ja schon sagen, also für mich zumindest, bist du die Geburtshelferin von Jörgs der Eisenbahn.
Och.
Ne, weil das erste Lied von der ersten EP von Jörgs der Eisenbahn, Vergangenheit, gewinnt ja wegen dir. Weil du singst die dritte Strophe und hinten raus, also da kann man wirklich einfach nur lachen und weinen gleichzeitig.
Ich liebe den Song immer noch so doll. So,
ich krieg Gänsehaut, guck, stell dich alles auf.
Aber du weißt, dass ich mit Francesco seit ich 19 war, glaube ich, befreundet bin, ne? Oder 18.
Also Helden und Tele ist ja easy eng. Also du ja auch, ne? Pola, hast ja mit Jörg noch eine Band gegründet während den Helden.
Das stimmt, aber Judith war tatsächlich schon als Teenager mit Francesco unterwegs,
ja, also spät-Teenager. Also wir haben so im Stadtpark rumgehangen und uns gegenseitig Songs beigebracht.
In Freiburg?
Aha. Und so in Freiburg.
Nein. Ja. Ach so, stimmt ja.
Ja, also Francesco kam aus Lörrach. Und ich war schon ich bin ja in Berlin geboren und war aber schon seit der ganzen Schulzeit da. Und dann, da sitzt man ja so rum und spielt so Gitarre, wie man sich das so vorstellt.
Ja, ja.
Und da hat mir tatsächlich Francesco Fanny van Dannen Songs beigebracht.
Ach was, sehr gut.
Ja.
Ach, das ist ja abgefahren.
Nana Muscuri Konzert.
Wunderbar.
Ja.
Der Grund, dass ich das angesprochen habe mit der Eisenbahn ist, es gibt eine Stelle im Buch, die möchte ich kurz vorlesen. Da beschreibst du, wir hatten es vorher auch schon mal kurz wegen dem Quietschen, wann ihr das Quietschen gehört habt von den Helden, wenn ihr wusstet, ihr müsstet aufhören. Da gibt es die Stelle, nach diesem Auftritt bei die Jörgs der Eisenbahn beschloss ich, mich nun wirklich abzumelden, aber als die Mails ausblieben, war das Quietschen meiner eigenen Bremsen nur noch lauter zu hören. Du hast vorher, muss man vielleicht ein bisschen erzählt, dass ihr ja nicht richtig Schluss gemacht habt mit die Helden. Also ihr habt den Fans nicht gesagt, die Helden sind vorbei, sondern ihr habt einfach gesagt, wir machen eine Pause in der Form. Und da habt ihr gar nicht so richtig gemerkt, wie die Band eigentlich aufhört. Hast du dann während diesem die höchste Eisenbahn-Konzert, wo du ja diese Tiergedichte quasi nicht nur geschrieben hast, sondern auch noch vorgetragen hast während dem Konzert, hast du während dem Konzert realisiert, ich muss jetzt da wirklich einfach einen Schlussstrich ziehen?
Also der Schlussstrich, der war schon gezogen und wir hatten eben so einen sehr emotionalen, glaube ich, Brief irgendwie veröffentlicht, dass wir den Helden, was haben wir gesagt, irgendwie, es war ein bisschen poetisch alles.
Mit so einem Tanker und
bisschen
so.
Bisschen uneindeutig irgendwie, aber wir hatten schon gesagt, dass das jetzt erstmal irgendwie vorbei ist.
Aha.
Und dann hatte aber Francesco irgendwie, glaube ich, hatte das wahrscheinlich schon Monate vorher gefragt. Auf jeden Fall hatte ich das noch zugesagt. Und es war tatsächlich in dem Moment für mich wahnsinnig schwierig, weil ich das Gefühl hatte, ich habe mich auch so schuldig gefühlt. Also ich habe mich ja so schuldig gefühlt, anderen Leuten diese Band wegzunehmen. Ich habe mich ja gefühlt wie meine eigene Yoko Ono. So, ne? Ich dachte, alle werden mich jetzt hassen, weil ich diese Band gesprengt habe. Und dann hatte ich das Gefühl, okay, bei der Eisenbahn, da ist ja schon die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass die ein oder anderen, also dass man eine Überschneidung hat mit Heldenfans.
Mhm.
Und jetzt sitze ich da auf der Bühne sozusagen, weiß ich nicht, 2 Wochen oder 4 Wochen, nachdem wir aufgehört haben und sitze so.
Es war so nah dran.
Es war super nah dran und es war wirklich einfach, ich habe das total bereut, dass ich das zugesagt habe.
Ja.
Und dann habe ich das mit Francesco eben besprochen und habe gesagt, ich muss da irgendwas machen. Also ich kann auf keinen Fall Musik machen. Ich muss irgendwas machen, was total weit weg ist davon. Und irgendwie was machen, was auf keinen Fall ernst gemeint ist und sozusagen absolut eindeutige Freizeitqualität hat. Und deswegen werde ich Tiergedichte schreiben auf der Bühne, auf Zuruf.
Ja.
Und das hat es dann wirklich gerettet, weil es war auch am Anfang ein bisschen betreten. Also es war auch nicht nur in meinem Kopf, sondern ich habe das auf jeden Fall so gespürt, dass da Leute im Publikum sind, die mich so angucken, einfach denken so, und? Ja, oder keine Ahnung, vielleicht war es auch nur in meinem Kopf, aber es war irgendwie hart. Und dann habe ich aber echt angefangen, sehr, sehr alberne Tiergedichte zu schreiben. Ich glaube, auf der Bühne über einen Komodo-Varan. Also die Leute haben mir Tiere zugerufen und ich habe die dann
Freestyle-MC-mäßig.
Also die Eisenbahn hat einen Song gespielt. Meine Freundin Vanessa, die später die Illustrationen für die Tiergedichte gemacht hat, hat mir die Ohren zugehalten. Und ich habe quasi während dieses Songs Zeit gehabt, um das Gedicht zu schreiben.
Okay.
Ja.
Und der Gedichtband dann 3-4 Jahre später, du bellst vor dem falschen Baum.
Ja, der ist leider vergriffen.
Okay, ja, aber das war quasi dann das Ende von dieser Idee.
Ja.
Das war dann diese Idee.
Ja.
Okay, gut. Danke, Frage beantwortet.
Ja, also tolle Geschichten sind das, die in dem Buch auch nochmal nacherzählt werden. Wir sprechen die ganze Zeit über diese anekdotischen Stories, die Schattenseiten des Popstar-Seins unter Umständen beleuchten, weil Judith Holofernes Buch Die Träume anderer Leute erschienen ist am gestrigen Tage bei Kiepenheuer und Witsch. Wir haben auch schon rausgefunden, dass die Patreons da mitgeholfen haben, dass dieses Ding überhaupt veröffentlicht wurde. Da musste ein bisschen geschubst werden. Judith musste ein bisschen geschubst werden, dass das Ding wirklich in Buchform veröffentlicht wird. Und wenn man es liest, versteht man auch, dass der Schritt kein leichter gewesen sein muss, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Und zwar wirklich nicht nur an die Öffentlichkeit, die man sich selber, die kleine Family bei Patreon, sondern die ganz große Öffentlichkeit. Jetzt haben wir ja zum Beispiel im Buch auch gelernt, dass du bei Sing meinen Song quasi so therapeutische Momente hattest, wo plötzlich alles so aufgelöst wurde, was vorher verknotet gewesen war.
Ja.
Und auch der Abschied von den Helden zum ersten Mal 7, 8 Jahre später zum ersten Mal so gefühlt, oder so, das waren nicht ganz so viele Jahre.
Ja,
aber
schon, aber ja. Ja.
Also dass da zum ersten Mal diese Auflösung der Formation oder das Ende der Helden so auch ein gutes Gefühl in deinem Bauch hinterließ. Wie wird das sein? Oder hast du das Gefühl, dass du mit der Arbeit an dem Buch auch einen weiteren Schritt gemacht hast in Richtung seelische Gesundheit von mir aus?
Absolut. Ja, klar, das ist total therapeutisch. Mhm. Und natürlich ist das jetzt wirklich rauszubringen, ich finde es wirklich nicht leicht. Also, weil ich habe sehr schöne Interviews dazu gehabt, aber ich mache nicht mehr so viele Interviews, weil habe ich gelernt, weil Muskeln überreizt und so. Aber es ist nicht leicht. Also, es ist einfach nochmal irgendwie psychoaktiv. Aber ich habe auch das Gefühl, dass tatsächlich das wiederum auch wertvoll ist, weil ich dann durch die Rückmeldung, also von euch beiden jetzt oder so, ne, der Prozess ja weitergeht. Mhm. Also Sachen, von denen ich dachte, dass ich sie verstanden habe, da werden dann neue Fragen angeschubst und so. Und ich finde das eigentlich, wenn man sich dem öffnet, finde ich es toll. Ja. Aber hauptsächlich, ehrlich gesagt, habe ich gemerkt, dass ich das aber wahnsinnig gerne mache mit dem Longform-Schreiben.
Ja, gut. Das ist ja schon mal beruhigend für uns alle.
Und ich glaube, ich mache das jetzt tatsächlich einfach weiter. Und ich glaube auch nicht mit so einem großen Abstand, weil ich ahne jetzt schon, also die letzten Tage habe ich dann, ich höre immer so Podcasts mit Autoren und auch so super nerdige, so also von schreibenden Leuten für schreibende Leute Podcasts. Mhm. Und die letzten Tage habe ich das so richtig hochgefahren, weil ich das Gefühl hatte, das schützt mich. Also es war wie so meine Schutzpatrone anzurufen oder so, ja, dass ich das Gefühl hatte, okay, das ist mit dem Veröffentlichen, das ist nicht leicht, das kann man nicht leugnen. Jetzt muss ich irgendwie Podcasts hören mit Leuten, die das auch machen.
Ja.
Und die mir das Gefühl geben, dass das irgendwie wertvoll ist an sich.
Ja.
So, ne? An sich, dass das Aufschreiben von sowas irgendwie einen Wert hat. Und
Ich finde es toll, weil es ja auch ein Plädoyer ist gegen das Verdrängen eigentlich, ne? Also, weil du blickst zurück und guckst auf deine eigenen Wunden und guckst dir die ganz genau an. Wie ist die Form von dieser Wunde? Wie viel Schorf ist da schon drauf?
Ja.
Ist die Narbe tief? Wie tief ist die? Ist die schon mal genäht worden? Ja oder nein? Also, das ist so, das Bild passt ja ganz gut.
Ja.
Und das finde ich toll, dass man nämlich feststellt, wenn man das Buch liest, auch der Blick auf die Wunde muss nicht unbedingt dazu führen, dass man denkt, oh, ich bin verletzt, scheiße, mir geht's schlecht, sondern es kann auch dazu führen, dass man denkt, ja, ich habe diese Wunde, ich werde mir darüber bewusst und ich gucke der jetzt zu, wie sie heilt.
Ja, genau.
Und beschleunige vielleicht sogar den Heilungsprozess, indem ich drauf gucke. Nicht beim Download-Balken, da funktioniert das nicht.
Aber weißt du, was ich total interessant finde? Weil natürlich, das Buch endet natürlich dann damit, dass ich jetzt seit 3 Jahren mein Leben wirklich irgendwie ziemlich so geändert habe, wie ich es mir gewünscht hatte und dass das auch wirklich funktioniert. Und das ist auch wirklich total schön. Und das hat natürlich für das Narrativ aber dann auch sowas ganz, ne, sowas Abschließendes. Und ich merke das in den Interviews, dass es total wichtig für mich ist, immer zu widersprechen, wenn Leute das dann so festschreiben. Und jetzt ist aber alles gut, ne?
Jetzt hast du es geschafft.
Jetzt hast du alles verstanden und jetzt ist aber alles gut, ne? Weil ich dann immer denke, weiß ich nicht, nee, jetzt muss ich das nächste Buch schreiben und wieder irgendwas verstehen.
Life's a binge.
Ja, life's a binge. Und wie gesagt, das arbeitet ja weiter. Und ich glaube, das ist, wenn man schreibt, was total wichtig ist, dass man das akzeptiert.
Ja.
Ne? Dass man auch eben nur so Momentaufnahmen, also du kannst nur das sozusagen verstehen und festhalten, was du jetzt verstanden und festgehalten hast. Und wahrscheinlich werde ich in 2 Jahren denken, na gut.
Ja, aber diese Patreon-Geschichte, du hast das auch kurz, Pola, im Buch hier auch gesagt, mit so, ja, aber als du dann ankamst mit der Idee, ich möchte gerne bei Patreon beitreten, meintest du, Pola, ja auch, aber ist so eine Art Druckverlagerung, ne? Du begibst dich quasi von der einen Drucksituation in die andere. Du musst ja dann auch liefern.
Genau, ich habe das überhaupt nicht verstanden und ich verstehe es immer noch nicht, aber ich glaube, Judith funktioniert einfach so, dass das gar nicht das Problem ist, sondern dass, wenn sie das Gefühl hat, sie hat da ein Publikum, so ihre Audience, so, dann hat sie da total Bock auch zu liefern. Mich würde das total stressen, wenn ich wüsste, da wartet jetzt jemand auf irgendwas.
Ja.
Aber bei Judith tatsächlich scheint das irgendwie zu funktionieren.
Nee, also wenn das, was ich liefern muss, irgendwie kreative Arbeit ist. Also ich möchte lieber da eine Erwartung haben, als dass die Erwartung ist, dass ich irgendwas, was ich vor 1,5 Jahren gemacht habe, jetzt 8 Monate lang durch die Gegend tragen soll.
Ja, ist auch ein Unterschied, ob der Walter vom Windrup Verlag jetzt sagt, ich erwarte dies und das von dir, oder ob das sozusagen deine self-chosen family ist von irgendwelchen Followern, die sagen, ich stehe eh drauf, was du machst. Go for it.
Außerdem sind die wahnsinnig tolerant. Und ich habe ja das Glück gehabt, mich hat ja eben Amanda Palmer, die ist so ein bisschen, die hat Patreon nicht erfunden, aber sie ist, glaube ich, ein bisschen die Galionsfigur. Ja,
die Blaupause.
Ne? Die Blaupause, ja. Und die macht es wirklich wahnsinnig gut. Und ich hatte das Glück, dass die mich ja in meinem Patreon-Anfang gecoacht hat. Und die hat mir wahnsinnig wertvolle Ratschläge gegeben. Und einer davon war halt Under Promise, Over Deliver.
Oh, wow.
Und das schützt mich wirklich. Also wenn man sich meine Patreon-Seite anguckt, das ist sehr vage, was ich da verspreche. Ja. So, ne? Und ich glaube, das ist ein Fehler, den man machen kann. Also wenn man so, es gibt ja auch Steady oder so, ne, ja, in Deutschland, die das machen. Wenn man so Abo-Crowdfunding-Systeme hat, dann verspreche halt den Leuten nicht, dass du alle zwei Wochen Folgen das machst, sondern sag, dass du irgendwie sie teilnehmen lässt an dem Prozess und an dem, was gerade ist. Und jetzt im Moment habe ich meinen Patrons zum Beispiel gesagt, dass ich mich die nächsten, glaube 3 Monate hauptsächlich um meine Stimme kümmern möchte, mhm, und ganz viel Stimmtherapie machen. Das ist jetzt nicht besonders unterhaltsam, mhm, für die. Mhm. Das, ne, das wird jetzt nicht besonders viel abschmeißen, was irgendwie jetzt für die. Aber das mache ich mit ihrer Kohle und die freuen sich total, mhm, weil es mir wichtig ist und weil es irgendwie, ja, sie sich freuen, wenn ich irgendwann mal wieder was singe.
Ja, das ist ein guter Grund, das so zu unterstützen.
Also von außen betrachtet sehe ich so den Zusammenhalt eurer Beziehung, jetzt Pola, mhm, und Judith, das Musik machen, dass ihr zusammen musiziert. Das war ja echt jahrelang einfach, mhm, Hauptbestandteil eures Alltags. Wird das wieder passieren? Ich meine, auf der zweiten Soloplatte, ihr habt ja viel zusammen musiziert und aufgenommen.
Ne, das hat er eher produziert.
Ja. Mhm. Aber Pola, mhm, wünschst du dir, dass ihr wieder zusammen Musik macht oder zählt das nicht?
Also sowohl als auch. Also was ja ganz gut gerade funktioniert, ist, dass wir so parallel, mhm, also der Vorteil an dem, dass wir jetzt nicht zusammenarbeiten, ist, dass man sich gegenseitig das so ein bisschen angucken kann und vielleicht auch ein bisschen Tipps geben kann. Und natürlich, als ich Judiths Platte produziert habe, war das schon manchmal auch ein bisschen too much. So, weil wenn ein Sänger irgendwas einsingt, dann eigentlich muss der Produzent dann schon auch in der Lage sein, dann auch ein bisschen zu führen oder Feedback zu geben und so. Und wenn da aber so eine Beziehung dazwischen ist, dann ging das, also Judith, nee, hat sich dann nichts sagen lassen von mir. Das war so, hör mal auf, damit immer reinzuquatschen und so.
Ja.
Aber ich muss das halt als Produzent irgendwie auch, wenn ich das Gefühl habe, irgendwie, das ist nicht geil jetzt. So, und dann wird das, also das war ein bisschen schwierig.
Aber interessanterweise tatsächlich nur bei Gesängen. Also okay, bei allem anderen hatte ich das Gefühl, hat das total auch geholfen, dass wir, ne, unseren Musikgeschmack gegenseitig so gut kennen, und die ganzen Referenzen eben, und weiß ich nicht, ich kann eben mit Pola auch filmisch, also mit filmischen Sachen kommunizieren. Ich kann irgendwie sagen, hier, denk mal Kusturica und guck mal hier, Time of the Gypsies, und irgendwie Filmausschnitte zeigen, dann weiß der, was ich denke, wie das klingen soll.
Leicht und bouncy wie ein Roadmovie mit Star Wars-Tieren.
Ja, genau. Ja. Und das ist natürlich viel wert. Und tatsächlich aber Gesänge, das ist ja was, das ist so ultra nah an der Seele, dass wenn da dann irgendwelche Beziehungsdynamiken reinkommen,
da soll ich mich fernhalten.
Von meiner Seele sollst du bitte deine Finger lassen.
Das ist echt super vulnerable, das englische Wort. Ja, genau. Und das kann ich auch, also das sind Momente, an die ich mich auch noch zurückerinnern kann, dass du zu Hause in deinem Wohnzimmer hast, die ganzen kleinen Mini-Hits, die man sich so erfunden hat, die singst du da ein und ist alles perfekt oder nicht perfekt, aber es ist geil, da sind auch die Fehler geil, lass ich so. Dann stehst du im Studio vor einem 3.000-Euro-Mikrofon und dann geht gar nichts mehr.
Ja.
Da sitzen da 4 Leute in der Regie und die sagen, ja, sing doch das Lied auch nochmal ein. Du so, wie habe ich das denn nochmal gemacht? Und wieso klingt meine Stimme hier jetzt so präsent über dieses Mikrofon? Das ist ja ganz anders als über mein kleines Billo-Mikrofon aus Plastik zu Hause und so.
Ja, das ist echt.
Also, ja.
Genau, und wenn man da dann verheiratet ist, dann sind das einfach verschiedene Ebenen, ne? Wo du dann irgendwie auf der persönlichen Ebene denkst, aber meine Seele klingt jetzt eben so.
Wir können, wenn wir mit Musik nochmal fortfahren wollen würden, ich weiß ja, wir stellen schon noch weiterhin Musik
schon
vor, oder? Wir versuchen es. Lass uns doch mal mit einem musikalischen Pärchen aus Sydney weitermachen. Hier, finde ich, gibt es durchaus Parallelen vielleicht zur Soundphilosophie der Judith Holofernes oder der Wir sind Helden. Denn auch hier ist dieses Do not try too hard so ein bisschen zu hören, was im Buch auch beschrieben wird, dass ihr so ein bisschen als Philosophie auch für euch entdeckt habt, dass man jetzt nicht unbedingt auf Perfektion aus sein muss oder vielleicht sogar versuchen sollte, die zu vermeiden. Das kommt hier auch ein bisschen durch bei Royal Otis, ein Duo, das natürlich besteht aus zwei Typen. Einer heißt Royal und einer heißt Otis.
Genau, Royal Medell und Otis Pavlovich. Der Zweitgenannte hat in einer Bar gearbeitet in Sydney. Als Royal, der andere, zurückkam aus einem Austausch in den USA. Die haben sich da in dieser Bar quasi kennengelernt, wo Otis gearbeitet hat, und haben sehr schnell gemerkt, dass sie ähnliche Bands auch mögen, wie ihr das ja auch immer wieder erzählt, Judith und Pola. Und haben dann gemerkt, okay, let's hang. Und diese Hangs haben sich dann plötzlich in Jams übergetragen und sie haben angefangen, Musik zu machen, haben gemerkt, okay, wir wissen schon, was wir wollen, und wir haben auch die gleichen Bands, die wir mögen, aus den 90ern, die Flaming Lips, Mercury Rev, aus der aktuellen Zeit dann halt MGMT, Tame Impala natürlich, der Landsmann von denen, und haben dann eine Single rausgebracht, ihre erste Single, und haben die passenderweise auch von Dave Friedman mischen lassen. Dave Friedman ist ja ein großer Produzent, den du, Pola, wahrscheinlich auch sehr magst, oder?
Ja, sehr mag ich den.
Ja, der hat ja die Flaming Lips quasi geformt und an ihre Weltspitze gebracht. Mercury Rev.
Krasse Drum-Sounds.
Immer. Ja, genau.
Ultra krasse.
Oder war Mellotron doppelt so laut wie der Rest von der Band, scheißegal.
Das ist übrigens
was. Eben nicht. Das war ja auf Ansage.
Aber das ist übrigens was ich sehr mag und was zum Beispiel Pola auch sehr gut versteht und auch teilt. Ich liebe absurde Lautstärken. Also ich finde es einfach ganz oft toll, wenn irgendwas absurd laut ist in einem Mix. Und so, wie man es nie machen würde.
Unser erster Gast im Podcast war Moses Schneider.
Ja.
Haben wir uns über ein Lied unterhalten, wo ich gemeint habe, ja, das Lied ist ganz schön, aber das hat der Gitarrist von Blur gemischt, deswegen sind die Gitarren viel zu laut. Da sagt der Moses, das ist doch geil.
Ja, voll.
Warum reden wir jetzt über dieses Lied? Weil die Gitarren zu laut sind.
Ja.
Also es gibt schon gute Gründe, Dinge zu laut zu machen. Bevor wir jetzt aber noch mehr abschweifen, lass uns Ruth Lyon, jetzt bin ich schon wieder falsch.
Royal Otis.
Genau, ich bin immer einen Schritt weiter schon als, das ist echt schwierig für mich.
Avantgarde.
Ich bin immer einen Schritt weiter.
Generell dein Problem, ne? Dass du weiter bist jetzt.
Total.
Also wirklich.
Ja, viel zu schnell. So, Royal Otis, die zwei Vornamen der Jungs, ist dann auch der Bandname. Ihre neue EP nennt sich Bar and Grill. Also auch was für dich zum Campen, ne?
Ja, und übrigens aber auch ein Song von Joni Mitchell. Und ich frage mich, ob das sich darauf bezieht.
Bar and Grill?
Ja.
Gibt es den Song? Okay.
Ja.
Könnte sein. Zweite EP ist jetzt raus von Royal Otis und daraus hören wir das Mittelstück an, Bull Breed.
Urli und Vinson vergolden euch die Woche.
Neue Musik gehört aus Australien von Royal Otis. Judith hat während des Songs bemerkt, dass Royal hier nicht mit A geschrieben wird, sondern mit E.
Muss man dazu sagen, damit die Leute das finden, wenn sie sich jetzt spontan verliebt haben.
Oder sie können ja die Songs sehen. Also wenn man uns quasi bei Spotify hört, das Goldstückli, dann sind die Songs ja im Podcast drinne und man kann sie direkt aus dem Podcast raus in seine eigenen Playlisten einfügen.
Ja.
Ist das Schönste.
Aber wir sollten schon noch Informationen, auch, also ich meine, wenn wir hier so einen Service anbieten, von dem wir sprechen über neue Songs, dann sollten wir die Informationen zum Song trotzdem anbieten, auch wenn die da jetzt bei Spotify schon stehen, sonst können wir gleich zu Hause bleiben.
Das stimmt, ja. Man kann den Podcast ja auch überall anders hören, also auf Apple, bei Deezer, Google Podcast, überall mit dabei, jedoch dann ohne Songs.
Ja. Ich bin ein großer Fan dieses Stückes, weil, das habe ich gerade zu Pola gesagt, weil nach dem Stück, das ich als Refrain, nach dem Part im Song, den ich als Refrain ausgemacht hatte, kommt der Chorus erst.
Ja.
Also dieses I still miss ya, I still miss ya, da dachte ich, geiler Refrain, und dann macht es erst bumm und dann geht der Melodiebogen erst los, das mag ich gerne.
Und der Teil, der dann kommt, nämlich, der hat mich nämlich an Melody's Echo Chamber erinnert, kennst du die?
Aha, ja, kenne ich.
Die wiederum, der Kevin Parker heißt er, ne? Von Tame Impala, das ist nämlich seine Freundin.
Aha.
Und er hat es auch produziert.
Ach, siehst du mal.
Tame Impala war ja eigentlich Beatles 67 oder was. Ne?
Revolvermäßig ein bisschen.
Genau.
Ja.
Haben wir sehr viel gehört. Und zwar
Tame Impala.
Tame Impala. Und ich mag das auch total, aber das war tatsächlich was, was ich nämlich nicht auf Repeat hören kann. Das ist mir anstrengend. Und
doch, ich habe das viel gehört.
Genau. Ich fand das aber auch aus Producer-Perspektive höchst interessant, weil gerade diese ersten Elephant oder wie das Stück hieß, wo man ja dachte, das ist ja geil aus dem Proberaum, so eine 70er-Jahre-Band, hat er aber schön beim Logic ein Signal nach dem anderen selber aufgenommen und so lange mit irgendwelchen Vintage-Filtern bestückt, bis man dachte, ja, echt Originalaufnahme aus 1973 oder so. Ja. Das finde ich echt stark. Das hat mich schwer beeindruckt, als ich das rausgefunden habe, dass der es einfach komplett selber macht.
Ich finde das auch wirklich total toll. Also Walking Backwards ist das, ne?
Das war die zweite.
Das war die zweite. Ein großartiger, epischer Song. Und das ist nur was, was ich einfach so rein... Es gibt ja so Sachen, die man mag, aber die man... Oder die einen trotzdem stressen.
Ja, und Kevin Parker ist auch Riesenfan von Dave Friedman. Also diese Flaming Lips Drums, die du gerade angesprochen hast vom Song Pola, die sind für Kevin Parker auch essentiell für sein Werk.
Ja. Ne? Der hat dann auch gemischt, die zweite Platte.
Ja, ja.
Der Friedman, ne?
Ja.
Ah ja.
Drum Sound, Tame Impala ist quasi SM57 ungefähr einen Meter neben der Snare, auf Höhe der Snare und dann ultra hoch komprimiert.
Mhm. Dass so die Bassdrum mit drauf ist auch.
Ja, ich glaube, er hat auch noch so ein Bassdrum-Mikro, aber das ist dann eigentlich der Drum Sound mit so einem für alle Producer da draußen.
Ja.
Und Producerinnen.
Ja, nee, so, diese Nerd Talks kommen hier schon öfter vor. Wir hatten Moses Schneider zu Gast, der hatte auch seine eigene Technik mit seiner komischen Wurst da entwickelt.
Ja, das ist quasi auch eine Wurst eigentlich. Die Tame Impala-Wurst.
Ja.
Kann man auch googeln. Die Moses Schneider-Wurst, die ist auch in seinem Buch mit drin. Ja,
die erklärt
ist
noch über der Bassdrum hier.
Die ist auch vegetarisch übrigens für die Leute da draußen, die sagen, nein, ich möchte kein Fleisch. Die Moses Schneider-Wurst.
Vegane Wurst.
Die vegane Wurst, die ist im Studio einsetzbar auch für Leute, die kein Fleisch
mögen. Ja, die Wurst mit V.
Ja. Was mich hier nochmal zurückwirft auf das Buch, ist dieses Not Trying Too Hard. Das höre ich eben auch raus bei Royal Otis aus Australien.
Ja.
Und dieses Video, was es zum Liedchen gibt, unterstreicht es auch noch so ein bisschen. Das sind so aus so australischen Jahrmärkten unterwegs. Das ist echt ein ganz schönes Bild, weil man diese Fahrgeschäfte kennt, aber man hat das Gefühl, also man fühlt sich fremd, weil die in der Wüste stehen halt in Australien. Die stehen, einfach in so einer endlosen Wüste, stehen diese Fahrgeschäfte rum. Und das ist halt ein bisschen anders als auf dem Rummelplatz in Germany.
Ja, ich finde das tatsächlich immer, oder man kann auch das Gegenteil sagen, so, ne, ich mag es nicht, wenn man Sachen anhört, dass sie zu ambitioniert sind, oft. Mhm. Also es gibt dann wiederum auch Sachen, die ultra ambitioniert sind und also es gibt immer Ausnahmen, die Regel bestätigen, aber ich mag das einfach grundsätzlich immer, wenn Sachen so aus der Hüfte geschossen sind.
Ja.
Ne?
Ja.
Und das ist das halt total.
Also jeglicher Perfektionismus so. Auch verbannt.
Und ich hab in einem Songwriter-Seminar, also ehrlich gesagt so eine Liedermacherschule, wo ich mehrmals war mit Bodo Wartke, mit dem Klavierkabarettisten zusammen, den da kennengelernt habe. Da hat der Lehrer Christoph Stählin etwas sehr Schlaues gesagt. Und zwar, ihr kennt dieses Bild, ne, dieses so ein ikonisches Bild von so Arbeitern, die, weiß ich nicht, in 40er Jahren oder so auf so einem Stahlträger sitzen.
Klar.
Ne? Und es ist so ein Poster, das ist so ein episches Poster, das haben total viele Leute. Und man ist ja beeindruckt davon, von der Schwindelfreiheit und so.
Und die machen da ihre Mittagspause, muss man dazu sagen. Ne? Die essen da was und sitzen da und haben so ihre.
Ich glaube, das ist nämlich Brötchen das andere.
Dabei. Nee, das ist das.
Auf jeden Fall ohne doppelten Boden und ohne Seil.
Und es gibt aber eine Variante von dem Poster, die sozusagen noch genickbrechender aussieht und alles ist. Und da, die ist aber gestaged da. Da sieht man, dass das eben nicht einfach so ist. Wir knipsen die mal eben lässig bei ihrem Mittagessen, sondern da haben die, glaube ich, eine weiße Tischdecke und keine Ahnung.
Da ist so ein Tisch und da ist so ein Kellner.
Ja,
und
genau.
Da sitzen so zwei Leute am Tisch und
Und das hat Christoph immer als Beispiel benutzt. Da ging es ums Texten, aber das gilt ja für die Musik genauso, dass einen das irgendwie verstimmt. Weißt du, wenn man die Absicht so erkennt und das so, dass das viel mehr wirkt, wenn das eben so lässig aus der Hüfte kommt.
Ja.
Nicht wahr?
Und was ich gelernt habe, ist, dass kleine Fehler Musik langlebiger machen. Also eine perfekte Aufnahme hörst du dir halt auch dreimal an. Auch gerade wenn man Producer-Ohren hat, dann bist du durch damit. Wenn du dir aber die ganzen Ain't No Mountain High Enough Nummern nochmal anhörst, da ist er immer irgendwie Marvin Gaye am Stampfen im Hintergrund und irgendeiner schreit da. Also ich habe das Lied immer noch nicht tot gehört. Und ich weiß nicht, wie viele Millionen Mal ich das Lied schon gehört habe. Aber es ist, wenn mir das jemand auf einer guten Anlage vorspielt, bin ich immer noch so, wow.
Ja.
Was ist denn hier bitte los? Das habe ich ja noch gar nicht gehört, dieses Klicke-Dicke-Dick, dass das so präsent ist und so. Und das finde ich, also das habe ich immer im Hinterkopf versucht zu behalten, dass kleine Fehler oft die Langlebigkeit eines Musikstücks befeuern.
Und ansonsten, im Gegenteil, dass einen andere Sachen halt irgendwie einfach so dezent egal sind oder so. Ne? Also ich habe das sowieso, ich mag unheimlich viele total verschiedene Musik. Also die kann wirklich grandios verschieden sein und kaum jemand könnte das, glaube ich, unter einen Deckel bringen. Mhm. Aber die eine Sache, die mir immer egal ist, sind Sachen, die so einen Affekt haben von, weiß ich nicht, so Lounge. Was? Also Sachen, die so aber gepflegt.
Das ist auch eine Stilistik.
Das ist eine Stilistik, die geht mir aber am Arsch vorbei.
Da bin ich ja mal gespannt, was du zur nächsten Nummer sagst eigentlich. Ja. Lofi ist die Künstlerin mit der perfekt funktionierenden Stimme. Habe ich das Gefühl, das ist auch ein Thema in deinem Buch, wo du sagst, ich musste meine Stimme immer mal trainieren und im Auge behalten, damit das funktioniert. Es gibt aber auch KünstlerInnen, die machen das
die
scheinbar komplett,
das so aus.
Komplett mühelos und zu denen gehört Lofi. Und über die will ich auch noch ein bisschen gleich sprechen. Und überhaupt müssen wir über die Phänomene Körper und Stimme noch ganz ausführlich sprechen, denn beides sind Themenfelder, die im Buch ausführlichst auch vorkommen. Vielleicht bevor wir Lofi hören, dieses Stimmenthema nochmal, weil das fand ich auch sehr interessant, dass man eben nur, wenn man auf einer Bühne steht, dass die Leute da nicht von ausgehen müssen, dass man das einfach so mühelos macht, sondern dass auch da viel Arbeit dahinter stecken kann, viel Pflege und viel Mühe.
Ja, und auch viel Angst. So, ne? Also ehrlich gesagt, ich hatte immer die Angst, ohne zu üben. Also ich hätte das, glaube ich, gebraucht, ich habe es aber nicht gemacht. Mhm. Also ich habe immer mal Gesangsunterricht gehabt, aber ich hatte eben nie so eine Stimme, die so alles kann. Und ich habe eben Asthma und ich habe einfach keinen besonders langen Atem. Überraschung mit meinem Asthma. Und zum Beispiel, es gibt so bestimmte lange Melodiebögen, die mich einfach überfordern. Mhm. Und ich wollte das aber immer so, ne, weil mein Teenager-Herz wollte halt so Soul singen und keine Ahnung. Und ich bewundere dann so Sänger wie James Taylor, weißt du, der so eben, oder so wirkt, als würde das so ausgeatmet, als würden die Leute einfach, als wäre da 0,0 Mühe dahinter. Und das Lustige ist, dass ich dann aber, immer wenn ich das sage, haben mir auch Leute gespiegelt, dass sie meine Stimme so empfinden, weil ich jetzt halt nicht so rumjodel oder so, ne? Aber ich habe immer total gerne gesungen und das Körpergefühl auch genossen, aber meine Stimme war jetzt nie so was, worauf ich mich verlassen konnte.
Ja.
Ebenso, ne? Ich wurde auch immer krank auf Tour, war dann immer irgendwie heiser und
das
ist eine belastete.
Und das finde ich auch, auch krass, das habe ich nämlich auch ein paar Mal erlebt, dass die Stimme quasi das Organ ist, das die Angst dann als erstes körperlich werden lässt. Also hast du ja keine Zitteranfälle oder keinen Angstschweiß auf der Stirn, aber eine Stunde vorm Konzert ist plötzlich so...
Irgendwas
ist jetzt gerade. Eben habe ich noch normal geredet. Was ist denn jetzt los?
Ja.
Das ist mir ganz oft passiert.
Ja, aber der Körper ist schon komplett, also nicht nur die Stimme, sondern du hattest das ja auch mal beschrieben, Pola. Du hast mal eine Aufnahmeprüfung gemacht, glaube ich, und konntest da nicht gut spielen, weil du Prüfungsangst hattest. Ich kenne das auch so, ne? Also, wenn ich Stress auf der Bühne hatte und habe mich mal an der Gitarre probiert und so, dann konnte ich plötzlich meine eigenen Riffs nicht mehr spielen, weil ich mich total verkrampft hatte. Wie hast du das denn hingekriegt, Pola, von dieser Prüfungsangst bei Rock am Ring, die ja nicht in die Hosen zu machen?
Da war das überhaupt nicht da.
Aha.
Also bei mir war das so, das konnten dann drei Leute irgendwie in so einem schlecht belüfteten Musikschulraum und so, und ich bin wirklich gestorben und konnte auch nicht spielen. Also auch objektiv konnte ich einfach nicht mehr spielen.
Okay.
Gezittert und so, ne? Und dann irgendwie, ich glaube bei den Helden hat, weil wir nicht so einen Anspruch hatten, dass das irgendwie gut sein muss.
Ja. Ja, und es war ja auch keine Prüfungssituation. Nee, das ist schon das andere.
War das so ein bisschen, bin ich so auf die Bühne und habe das irgendwie so
hingerotzt.
Hat er nicht so ein bisschen hingerotzt.
Ja.
Und das ging dann ganz gut.
Das ist doch eh absurd. Ich meine, wir in dem Buch kommen ja auch Ängste vor und in Panikattacken und so. Und ich finde es ganz lustig, dass man, oder das heißt lustig, ich finde es bemerkenswert, dass MusikerInnen manchmal Schwierigkeiten haben, in den Supermarkt zu gehen, weil die Panikattacke quasi winkt sagt, hier, alles ganz schlimm, du hast jetzt auch gerade Herzrasen im Moment und wenn du jetzt noch in den Supermarkt gehst, dann stirbst du. Also ich habe so Sachen, das habe ich auch schon mal so durchlebt, so Angstzustände und so. Mhm. Aber vor 30.000 Leuten auf der Bühne gehen und sagen, hey, Rock am Ring, was geht? Das funktioniert
total,
dann.
Total, ich konnte als Teenager zum Beispiel nicht vorlesen.
Ah, echt?
Also ich hatte, und zwar, ich habe schon Chor, Soli gesungen, ich habe Straßenmusik gemacht, also ich konnte singen vor relativ vielen Leuten, ohne mit der Wimper zu zucken. Und habe aber wirklich tagelang Schweißausbrüche gehabt, wenn ich nur geahnt habe, dass wir in drei Tagen vielleicht irgendwas im Deutschunterricht machen, wo man drei Zeilen vorlesen muss.
Ah, echt?
Ja, also eine richtige Phobie.
Okay, krass. Aber ihr hattet nie Schiss auf der Bühne. Also hattet ihr nie.
Doch, natürlich, oder?
Ja, man hat den, aber man weiß irgendwie.
Bei Limp Bizkit.
Das ist was, genau, es ist was
eigentlich
anderes.
Nicht. Ah, nee. Okay. Limp Bizkit war ganz geil, weil da hatten wir ja, das war so unser Rockstar-Moment. Da hatten wir ein Konzert noch. Da sind wir ja eingesprungen, weil Limp Bizkit abgesagt hatten. Und dann hatten wir aber noch ein Konzert in Österreich. Und dann sind wir quasi mit dem Hubschrauber zum Flughafen.
Mit dem Hubschrauber.
Nach Nürnberg geflogen. Und dann mit einer Polizeieskorte zu Rock im Park.
Weil die war schon eingestellt für Limp Bizkit, die musste quasi abgerufen werden.
Nee, die war für uns tatsächlich, dass wir pünktlich da hinkommen. Und dann sind wir auf die Bühne gegangen und haben einfach angefangen zu spielen. Und dann habe ich so einen Rocker gesehen vorne links neben der Bühne, der dann Denkmal mitgesungen hat.
Ah, gut, dann war alles
klar. Und dann
klar.
dachte ich mir, fett, alles okay.
Ich hatte aber vorher total Angst tatsächlich, weil ab dem Moment, wo wir eben als Ersatz angekündigt waren für Limp Bizkit.
Und das auf den Plakaten drauf stand.
Es gab überklebt.
Es gab diese Rock am Ring Plakate, diese kultigen. Ja. Und dann war am Freitag irgendwie Headliner Iron Maiden oder so. Am Samstag, wir sind Helden, Klammer auf, Limp Bizkit haben abgesagt.
Ja, geil.
Ich habe es noch zu Hause, das Plakat.
Ah, fett. Aber dass du da keine rote Baseballmütze aufgesetzt hast, Judith, das tut mir ein bisschen weh.
Und geilerweise haben dieses Jahr auf dem Highfield haben Limp Bizkit nämlich abgesagt.
Ja, und dann ging es plötzlich los auf Twitter so, na?
Ach, Reunion! Ja, wo sind Helmets?
Wo sind Helmets?
Ja.
Das muss man vielleicht dem geneigten Hörer erklären, dass wir früher manchmal Konzerte gespielt haben.
Als Wo sind Helmets?
So, ja, eine Tour. Geheimkonzerte.
Okay.
Nee, und tatsächlich ich bin 1000 Tode gestorben.
Okay.
Weil ab dem Moment, wo wir da angekündigt waren und Rock am Ring auch noch mit relativ breiter Brust gesagt hat, wir haben einen gleichwertigen Ersatz für Limp Bizkit gefunden.
Gagenmäßig natürlich, die gleiche Gage einfach.
Keine Ahnung, das hat auf jeden Fall, das Publikum hat es ein bisschen anders gesehen zum Teil. Und dann haben wir einfach Drohungen bekommen, dass sie uns halt mit Zeug bewerfen würden.
Okay.
Und das ist, auf einem Festival ist das eine relativ reale Angst. Also wir hatten das schon mal erlebt, weil zum Beispiel in Österreich die Leute dazu tendieren, aus Begeisterung mit Sachen zu werfen.
Okay.
Also das ist gar nicht böse gemeint, sondern...
Mit so Schlamm haben die, so Schlammstrümpfen so. Haben die geworfen. In
das ist aber mehr so Überschwang, keine Ahnung. Und es tut halt echt weh. Also wir wussten, wir hatten schon die Erfahrung, dass es schon doll weh tut, wenn man auf so einer Bühne am Mikrofon stehend irgendwie auch nur... Ich hatte mal einen Mini-Maßriegel an den Kopf geworfen bekommen aus Zuneigung. Und es tut schon echt weh, vor allem wenn es nicht erwartet.
Ein Mini-Maßriegel.
Ja.
Also nicht Milky Way, sondern ein Mini-Maßriegel.
Ey, wir haben mal auf dem Shiget gespielt.
Oh ja, oh Gott.
Und da flog was beim Konzert auf die Bühne und ich habe mich so weggeduckt und nach dem Konzert kam der Backliner zu mir und meinte, ey Pola, weißt du, was es war? Und dann waren das so Krähenfüße.
What?
Also so ein Amulett oder so.
Oh.
Ich glaube, da hat mich jemand verflucht.
Oh.
Also wirklich so ein... Und das flog so auf die Bühne.
Das Gute ist bei so Voodoo-Sachen, wenn man selber nicht dran glaubt, dann wirkt das ja auch nicht. Weißt du, ich meine? Also wenn jemand einen Voodoo-Spell auf dich ausspricht und du sagst, I don't fucking believe it, dann wirkt das nicht. Habe ich mal gehört.
I don't know.
Ja, aber mal, zieh den mal durch.
Das stimmt allerdings auch.
Aber vielleicht war es auch nur ein Zeichen von Zuneigung.
Ja, das kann natürlich sein. Ja. Also vielleicht war das auch so ein sexy Spell.
Von so einem Krufti-Mädchen, weißt du so.
Ja.
Bevor jetzt die Assoziationsschiene wieder, das Assoziationsgewitter über uns hineinbricht, habe ich gedacht, ich habe es eigentlich schon aufgegeben, jetzt auch hier quasi die Ordnung beizubehalten.
Und du wolltest dann Song spielen.
Ich wollte eigentlich Lofi spielen mit Falling Behind.
Spielen wir doch mal Lofi
mit Falling Behind und unterhalten uns dann noch ein bisschen weiter.
Goldstückli, der Podcast.
Was ich damit meine, ist, glaube ich, dass sozusagen...
Du meinst es genauso, wie du sagst.
Ja, ich versuche es aber noch zu erklären, dass sozusagen relaxed als Affekt ist, was das brauche ich nicht von Musik oder so, keine Ahnung. Also das ist mir oft zu lauwarm oder so.
Mhm.
Und hier finde ich aber, das hat ja auch noch einen doppelten Boden. Also erstens ist es wahnsinnig toll gesungen und tierisches Timing und so, also rumnerd. Aber was mir dann gefällt, ich mag das, wenn Musik sozusagen so ein trojanisches Pferd ist. Mhm. Ne? Also wenn, das hat ja textlich eine zweite Ebene, dass es eben eigentlich antäuscht, so ein klassischer, jazziger Love-Song zu sein und es eigentlich aber darum geht, dass alle anderen verliebt sind und sie nicht und so. Und das gefällt mir dann wieder total gut.
Ja, ja. Dieser Kontrapunkt ist einfach schön, das stimmt.
Ja. Und noch eine Sache wollte ich sagen, weil wir haben ja auch unsere Teenager-Kinder dann jetzt manchmal Zugriff auf Musik, die uns von alleine nicht eingefallen wäre.
Mhm.
Und ich hab das Gefühl, dass ganz viele von den Sachen, die jetzt gerade so auf dem Indie, also gerade Frauen, singende Frauen, die so auf der Bruchstelle zwischen Indie und großem Pop sind. Da gibt es ja auch gerade total viel.
Dua Lipa.
Ja, genau. Aber das ist ja jetzt schon sehr, ich meine, Mitski.
Ja, ja.
Oder, aber auch Willow Smith oder so. Ne? Ich habe das Gefühl, die haben alle ganz viel Morrissey gehört.
Hm.
Also, und auch die Jungs. Also es gibt ganz viele so super komplexe und eigentlich aus dem Jazz entlehnte Melodieführungen.
Mhm.
Und das finde ich total spannend. Mhm. Also tierische Zeit für junge Sängerinnen, die damit singen lernen.
Ich habe das Gefühl, dass dieses Home-Producing dazu geführt hat, dass alle sehr leise singen. Also ja. Das war einfach Billie Eilish. Also Billie Eilish hat das war die erste, die plötzlich nicht mehr ho, sondern die einfach nur noch rein. Ja, also und das aber auch so gut macht. Also auch keine Momente der Unsicherheit oder sowas. So ein bisschen Emily King-mäßig, die macht das auch so gut. Aber ich finde, dass davon einfach jetzt auch mehr zu hören ist. Also oft, ich habe das Gefühl, dass mehr und mehr weibliche Stimmen eben ohne Druck in die Mikrofone hineinsingen. Und meine These, das ist nämlich kein Fakt, das ist aber eine These, ist, das hängt damit zusammen, dass Home Recording einfach so, dass jeder zu Hause aufnehmen kann, was quasi alle Möglichkeiten beinhaltet, außer richtig laut werden. Weil dann sind ja die Nachbarn genervt.
Ja, das stimmt.
Pola möchte widersprechen. Du hast den Finger gezeigt.
Nein, nein, ich habe zustimmend.
Ah, den Finger gezeigt.
Das war der Hörtfinger.
Hörtfinger.
Das war der gute Zeigefinger.
Der Pädagogenfinger. Ja, das ist gut.
Die Kinder aus dem Hause Holofernes, die können die unterscheiden. Ja. Die beiden Finger, wir noch nicht, aber wir haben es jetzt gelernt.
Ah, eure Kinder hören Mitski.
Ja, eins.
Mhm. Wow.
Ja, und ich finde das auch wirklich toll. Also ich finde,
Mitski ist super.
Mitski ist großartig, finde ich. Aber es gibt noch mehr und mir fallen jetzt nicht alle Namen ein. Aber es gibt
Courtney Barnett.
Ja, das ist ja schon quasi, finde ich, fast wieder unser Ding so. Ne? Aber ich meine jetzt so ganz junge Künstler und Künstlerinnen, auch bei den Jungs. Es gibt so irgendwie so eine neue Liebe und das gefällt mir total zu so lasches, megalomanen Melodiebögen, die eigentlich so fast was eben, weiß ich nicht, 30er, 40er Jahre Jazz-Standardmäßiges haben und dann aber in so einem Indie-Gewand. Ja. Das ist echt cool.
Ja, das oder Indie-Gewand. Halt das Indie-Gewand ist sehr mainstreamig wieder, ne? Ich glaube, das kommt auch so in Wellen. Also ich finde, dieses überproduzierte Plastik-Gepoppe, das kann ja nicht ewig so weitergehen. Also ich glaube, es kommt wieder mehr Luft. Also auch ein Harry Styles finde ich ja unfassbar luftige Produktion. So, ne? Also klingt so luftig. Mhm. Ist es natürlich nicht, aber trotzdem, man hat den Anschein. Ne?
Ja, der Rock kommt auch zurück einfach. Ja.
Kommen gerade viele Sachen wieder um die Ecke. Ne?
Ja, das stimmt schon. Lofi, wir wissen nicht genau, wie sie ausgesprochen wird, weil sie ist Tochter eines isländischen Vaters und einer chinesischen Mutter. Lofi wird das wahrscheinlich ausgesprochen. Irgendwas, das A ist irgendwas zwischen A und O, auch gerne mal im Isländischen. Es wird auf jeden Fall Laufey geschrieben, also L-A-U-F-E-Y, falls ihr euch da weiter informieren wollt. Eine sehr, sehr interessante Künstlerin, auch komplett ausgebildet an der Berklee College of Music School und so. Die hat schon mit 15 mit einem isländischen Symphonieorchester Auftritte abgeliefert, weil sie so eine krasse Stimme hat und ist jetzt in Amerika auch gerade am Durchstarten, war schon bei Jimmy Kimmel und so.
Oh.
Die Platte unbedingt mal draufhören, weil es ist wirklich ihr Candy. Also es ist ein Stück schöner als das andere und aber immer so, wir haben es ja gerade gehabt, immer so anspruchsvoll auch, dass man sagt, ja, es ist jetzt keine Aufzugmucke, keine Musak, sondern es ist einfach richtig geiler Scheiß, der so gut gemacht ist, dass man schon fast glatt nennen könnte, aber es ist trotzdem höchst interessant, was sie macht. Also da ruhig mal draufhören auf Lofi's LP, die jetzt erschienen ist. Everything I Know About Love heißt das Ding, glaube ich. Habe ich mir irgendwo notiert.
Wenn man von Island ein bisschen südlicher geht, kommt man ja gezwungenermaßen zu den Färöer-Inseln. Die Färöer-Inseln sind auch ein wichtiger Bestandteil von deiner, soll ich Genesung sagen, oder von deiner Selbstfindung?
Beides.
Beides.
Ja, okay. Und überhaupt einfach mit die beste Zeit meiner letzten 10 Jahre oder so. Ne? Also ich habe mit Taitur zusammen, der da herkommt und inzwischen wieder wohnt, dort einen großen Teil meines zweiten Soloalbums geschrieben. Einen anderen Teil auch mit ihm in Berlin, aber eben alles mit ihm zusammen. Und das war einfach, ja, also die Landschaft und dieser Ort hat definitiv dazu beigetragen, dass ich so, ja, weiß ich nicht. Also so richtig das erste Mal seit langem wieder so ganz berauscht war von Musik machen. Mhm. Natürlich auch, weil ich in Taito jemanden gefunden hatte, der da, glaube ich, sehr ähnlich tickt wie ich und dann auch sehr monoman und ausdauernd arbeiten kann. Und dann hat es da eben die Besonderheit, dass es da nicht dunkel wird.
Ja.
Im Sommer. Und ich war im Juni, glaube ich, da. Ja. Und wir haben nicht besonders viel geschlafen und irgendwie Taito ist ich weiß nicht, wir sind da sehr ähnlich. Er ist noch ein bisschen drastischer als ich, der dann wirklich einfach, ich habe dann abends irgendwann mal versucht, mit Taitos damals Freundin, jetzt Frau Angelin, irgendwie einen Film zu gucken. Und Taito ist halt einfach einer, der guckt dann so und dann steht er auf und läuft so weg. und schreibt halt den Song weiter, ja. weil ihm einfach alles andere komplett wurscht ist im Leben. So, ne? ja. Und das hat mich irgendwie so mitgerissen und hat mir in dem Moment, weil ich ja eben auch schon relativ viel gehadert habe, hat es mir zumindest irgendwie das wieder zurückgegeben, dass ich dachte, ja doch, ich weiß, warum ich das mache. Hm. Also, ja, eigentlich will ich ja Songs schreiben. Und eigentlich
es gibt aber eine Stelle im Buch, nur das fand ich krass, eine Stelle im Buch, da steht genau das hier, dafür mache ich das.
Ja.
Das passt, also das fand ich auch erstaunlich, weil es ja dann doch über die Länge der Zeit
ja.
scheinbar gar nicht so viele Momente gab, wo man dachte, genau das hier ist jetzt der Moment, für den ich den ganzen Schissel so mache. Was aber vielleicht noch wichtig ist, weil wir jetzt gerade bei...
Naja, die Konzerte, also kurz quasi da einhaken. Sonst hätte ich es, glaube ich, nicht so lange gemacht, ja. weil im Prinzip ist das fast jedes Konzert. Okay. Und das ist schon, weil ich ja auch schwierige Toursituationen beschreibe und so, ne? Ja. Selbst auf diesen schwierigen Touren, wo man dann irgendwie Angst hat, dass man das nicht ausverkauft kriegt oder noch nicht mal genug verkauft kriegt, um die Tour irgendwie zu rechtfertigen oder so, ist das eigentlich wirklich fast jeden Abend so. Hm. Dass man dann ne irgendwie denkt, also sobald man sich da rein entspannt und denkt irgendwie,
ja, okay.
selbst die schwierigste, ne, selbst der schwierigste Moment kann dann noch zu einem super schönen Konzert werden und so. Und ich glaube, das ist schon das, was viele Leute irgendwie dann auch bei Laune hält, ne, so, dass das...
Ja, das, was zurückkommt halt ein bisschen. Ne? Und genau. nicht in finanzieller Form, sondern
ja.
Resonanz. Und Liebe vom Publikum.
Ja, genau. Naja,
Pola aus Judith von den Färöerinseln zurückkam. Hast du dieses Feuer auch gespürt, dass sie wieder da ist? Und konntest du das auch teilen und dich auch freuen? Oder hat
ja,
dich
total.
Das eher ja, verstört?
Ja. Nee, total.
Verstört.
Im Buch war ich begeistert von deinem Feuer, aber das kann ja manchmal auch verunsichern. So meinte ich sie eher. Jetzt nicht verstört.
Ja, ja.
Entschuldigung.
Nee, das wäre auch möglich gewesen. Also ich war selber, glaube ich, ein bisschen schon, ja, wie so auf Droge oder so.
Hm? Ja, also ich meine, ich war nie so jemand, ich habe ganz gern auch Feierabend, wenn ich arbeite zum Beispiel. Also es war bei uns früher, damals war dann Jean und Judith waren dann eher so, oh, komm, lass heute Abend noch was machen und so und dann morgen früh. Und ich dachte immer irgendwie so um 6, dachte ich so, hey Leute, jetzt können wir auch mal einen Film gucken oder so.
Ja.
So, also ja. Und das war so ein bisschen, glaube ich, mit Tour dann auch so nonstop. Und die haben dann da in einer Woche 6 Songs geschrieben und auch aufgenommen und so, ne? Und das war halt, ich fand das halt super geil, was dann kam und fand halt auch natürlich den Tour-Kontakt super cool und habe ihn dann auch kennengelernt und jetzt sind wir echt gute Freunde. Und, so. Also ist
und wir waren nochmal da, ne?
Also waren dann nochmal bei der Hochzeit von ihm da. Und
ja, okay.
Geil ist auch, seine Frau ist jetzt, die ist jetzt im Parlament drin, quasi.
Okay.
Die haben auch so ein Parlament und das ist, da müsste man eigentlich eine Serie drüber machen, so The Office-mäßig oder so. Weil die haben halt auch keine Armee oder so. Die gehören ja so zum Teil zu Dänemark, aber ein paar Sachen können sie auch entscheiden. Und sind dann so 30 Leute und teilweise halt ultra sexistisch.
Okay, ja.
Und die erzählt da geile Geschichten.
Das hört sich aber echt super an.
Ja, sehr gut.
Das ist halt so. Und dann gab es neulich mal irgendwas mit China, da waren die mal so mit den.
Ja, es ging irgendwie darum. Nee, Russland. Es ging irgendwie darum, dass sie keinen, weil die natürlich hauptsächlich Fischexport machen dort, weil und Windenergie. Weil
ach, stimmt. Taitur kennt den, der Putin seinen Hummer liefert.
Genau.
Theoretisch könnte er den Hummer vergiften.
Oh,
wir hätten, wenn ihr Interesse habt.
Oh, spicy detail.
Wie krass.
Ja, okay.
Irgendwann also, wird diese Folge vom CIA nochmal nachgehört in 2 Jahren.
Genau.
We have to find out how Vladimir died. there once was this podcast in Germany. I think they have the solution. They knew about it.
Let's get Wolfgang. He knows German.
They knew about the Tator connection.
Ah, interessant. Ja. Aber da trotzdem, die Taito war ja ein Drittel, ein wichtiger Drittel der deiner Judith zweiten Albumproduktion. Ich bin das Chaos. Pola, erzähl doch noch mal, wie war denn diese Produktion? War das da ähnlich wie wieder zu Heldenzeiten, dass ihr zusammen im Studio wart oder war es komplett was Neues?
Nee, das war dann auch tatsächlich mit einer relativ großen Band im Studio und so. Und ich war dann eher so klassisch Produzent.
Okay.
Der dann so, ich hatte auch einen Engineer dabei und so und hatte dann so ein bisschen quasi so ein bisschen den Laden dirigiert, manchmal auch ein bisschen kommandiert. Ich war auch manchmal ein bisschen streng, hat mir meine Frau dann auch gespiegelt.
Aber eigentlich nur bei den Gesängen.
Und
Hatten wir schon. Ja, nee, das habe ich tatsächlich nicht so empfunden.
Teil dort hier gewohnt dann für 2 Monate.
Also das war eigentlich das war sehr geil. also die beiden haben auch gut miteinander geklickt. So, ne? Das war ja natürlich so ein interessanter Moment irgendwie, wenn ein Großteil des Albums schon irgendwie entstanden ist, ganz woanders und so, ne, wie das sich dann alles zusammenfügt. Und es war aber irgendwie klar, dass die sich verstehen würden auch. Und es hat sehr gut gegroovt, hatte ich das Gefühl. Und es war natürlich auch gleich, war dann auch mit Streichern und so, ne, weil Taito ist ja jemand, der so aus der lauen Luft irgendwie Streicher arrangieren kann. Also, ne, der sagt mal, warte, und dann setzt er sich irgendwo hin und schreibt halt einen Streichersatz auf, ja, oder okay, einen Bläsersatz oder so. Das heißt, wir hatten Streicher und Bläser.
Hat er auch bei Sarah Sag was die gemacht eigentlich? Streicher?
Nein.
Nee, das war da war ich auch gerade, da war ich so ausgenockt. Das war Philipp Steinke.
Ah, okay. Ja. Also, ja. Ich finde, wir haben ja vorhin drüber geredet, das ist der krasseste Song für mich, den du geschrieben hast. Ja, oh, weil ich, also ich krieg da echt, da muss ich mich voll zurücknehmen, damit ich nicht anfange zu weinen.
Und weißt du aber, dass es eine englische Version von Taito ist? Ja,
natürlich.
Genau,
Taito sind die Musikjournalisten. Genau. Wir sind die Speerspitze des deutschsprachigen Musikjournalismus. Natürlich wissen wir das.
Wir sind das,
ja.
Ah, cool. Den haben wir tatsächlich auf den Färöern parallel auf Englisch und Deutsch geschrieben.
Wow.
Ja. Ah, das kommt aus dieser Zeit.
Nee, anders. Ich habe den Text auf Englisch mitgebracht. Das war einer der ersten englischen Texte, die ich geschrieben habe.
Sarah, say what?
Nee, der heißt tatsächlich Sarah in the Suburbs, hieß der.
Sarah, say what?
Guck mal, Tidway, I have the songs written. Sarah, say what?
Und er so, aha.
Ah, sorry, I'm the salad. Ah, the German lady.
Ja, tatsächlich so haben wir erst nicht gewusst, wer den singen soll. Ne? Also es war einfach so, wir haben den einfach geschrieben und dann war irgendwie
Hammer-Song.
Irgendwann hat Taito gesagt, ich mach den, und dann habe ich gesagt, warte, ich übersetze den schnell und habe den mir quasi ins Deutsche übersetzt.
Und ich finde es, also der Song erzählt ja im Prinzip auch so ein bisschen was von einer Beziehung, wo einer alles versucht, um das am Leben zu halten, das Ding, und die andere Person ist so, sagt aber nichts.
Schon weg,
sagt aber nichts, so. Und ich finde die Zärtlichkeit, mit der du dieses Verhältnis beobachtet hast, diese Zärtlichkeit kommt auch in eurer Beziehung, also diese Zärtlichkeit sehe ich auch in eurer Beziehung. Ich habe das Buch fertig gelesen und habe mir gedacht, also eben nicht dieses, dass einer von euch sagt, jetzt sag doch mal was, Pola, und er sagt nichts, sondern ich habe gedacht, das passiert bei euch eben nicht, sondern ihr achtet so sehr aufeinander, dass da auch mal jemandem Freiheiten gelassen werden. Wenn es dir nicht gut ging, hat Pola versucht, dich da zu beschützen. Du hast Pola versucht, wenn es ihm mal nicht gut ging, zu beschützen. Und das hat mich wirklich sehr gerührt, und da möchte ich euch einfach mal auch ein Kompliment aussprechen.
Das ist schön.
Als Menschen und als Pärchen so oder als Paar, das ist für mich beeindruckend, weil es nämlich auch nicht immer einfach ist, rauszufinden, wo ist denn jetzt die Grenze erreicht? Bis wohin halte ich das schlechte Gefühl meines Partners, meiner Partnerin aus? Und ab wann muss ich sagen, du, ich weiß, dir geht's schlecht, aber ich kann dir nur helfen bis hier und dahin. Und dann müssen wir einen anderen Weg finden, und du musst selber gucken, dass du da wieder rauskommst. So. Das hat mich sehr beeindruckt in diesem Buch,
das
muss ich sagen.
Freut mich sehr.
Und diese Zärtlichkeit, die in dem Text von Sarah Sagwas vorkommt, die kommt auch in eurer Beziehung vor.
Oh. Die ist eigentlich von mir inspiriert, kann man sagen.
Sarah?
Ne?
Die Zärtlichkeit in der Beziehung.
Diese Zärtlichkeit, die in deinen Texten vorkommt.
In allen, ja.
Die kommt wegen mir.
Ja, jetzt wird's deep.
Ich meine, guckt ihn euch doch mal an.
Schau euch doch mal an.
Ich schreibe auch unterm Tisch die ganze Zeit schon Liebeslieder.
Schau euch doch mal an.
Ich habe schon anderthalb fertig hier unterm Tisch, weil das einfach nicht anders geht. Wenn Pola in einem Raum mit einem ist, da bubbern die Herzchen.
It's flowing, ja.
Bevor wir uns nochmal unterhalten müssen, also eine Person müssen wir noch ein bisschen abfrühstücken, und das ist Amanda Palmer, und wir müssen auch noch ein bisschen über Körper sprechen, weil ich finde, Körper ist das wichtigste Thema in dem Buch. Erschreckend wichtig. Also ich habe mich wirklich erschrocken darüber, wie oft es vorkommt, dass du sagst, ich war unzufrieden mit meinem Körper, obwohl ich sage, Body Positive für alle, aber nicht für mich.
Ja, genau.
Und so, ne? Darüber möchten wir noch sprechen. Vorher noch ein Lied, das vielleicht auch ganz gut nochmal reinführt in so eine Trouble-Momente. Wir hören Ruth Lyon mit Trouble. Einer meiner Lieblingssongs auch in dieser Woche, produced von John Parrish, den wir als Partner von PJ Harvey kennen, und der hier ganz, ganz tolle Arbeit geleistet hat. Mm. Ruth Lyon mit Trouble.
Der Goldstückli-Podcast.
Jeder Song so gut, dass man sich fragt, schürfen die das?
Ruth Lyon gehört mit Trouble. Sie spricht viel über Fragilität, wenn sie über ihre Kunst spricht, und sagt zu ihrer Kunst auch, dass es eine Reaktion auf die Idee der Perfektion ist. Sie möchte nicht perfekt sein, sie möchte nicht perfekt klingen und möchte auch dafür kämpfen, dass die Menschen, die auf Bühnen stattfinden, nicht perfekt sein müssen. Und da sind wir vielleicht bei dem Körperthema, das wir eh noch besprechen wollten. Ruth Lyon selbst hat die juvenile idiopathische Arthritis erwischt in jungen Jahren, was dazu führte, dass sie als Teenagerin im Rollstuhl sitzen musste, unfähig, Instrumente zu spielen oder sich zu bewegen. Das kurz nach der Zeit, in der sie sich als beigebracht hatte und quasi die Idee formuliert hatte, ich werde jetzt Musikerin, dann kam diese rheumatische Erkrankung, die dazu führte, dass sie sich kaum noch bewegen konnte und zum Teil im Rollstuhl sitzen musste. Sie hat jetzt durch Medikamentation und Therapien zumindest so weit geschafft, dass sie das mit dem Musizieren wieder machen kann. Ist aber, glaube ich, auch in einer Situation, die bedeutet, dass nicht jedes Konzert so zu 100% stattfinden kann, weil es da auch Rückfälle gibt und schmerzhafte Momente. Ja. Und weil sie in dieser Situation ist, setzt sie sich, das finde ich dann wieder toll, eben auch ein für eine inklusivere Musikindustrie. Sie sagt, da muss noch ganz viel passieren, dass Leute auch mit Behinderungen zum Beispiel als vollwertige MusikerInnen wahrgenommen werden.
Ja, gerade bei Venues, ne, gibt es überall Treppen, ne? Treppen auf die Bühne, Treppen im Backstage, Treppen raus, Treppen rein, nur Treppen. Mhm. Und sie sagt auch, in dieser Live-Situation, das heißt total akzeptiert, dass sie überall rumgetragen wird. Und das geht ja natürlich mächtig auf den Senkel, dass sie immer jemanden haben muss, der sie halt auf die Bühne hebt, in Backstage zurück etc. Und ist aber auch sehr viel auf Panels unterwegs, weil das wirklich auch ein Thema ist und ein größeres Thema sein muss, wo sie das halt anprangert so, ne? Und über das spricht, beim South by Southwest im März in Austin in Texas gab es auch ein Panel, wo sie mit dabei war. Da hat sie auch mit Lions-Genossinnen quasi das angeführt und das thematisiert. Sie macht aber trotzdem unabdingbar Musik, hat eine Band, Holy Moly and the Crackers.
Ah, okay, von denen habe ich mal gehört.
Ja, die haben auch 3,5 Platten rausgebracht. Da ist sie jetzt aber weg von, hat letztes Jahr eine EP rausgebracht als Who's Lion. Mhm. Und jetzt ist sie mit John Parrish im Studio für ihre zweite neue EP und das wird großartig. Ja. Also dieser Song ist der Hammer.
Ja, ist echt tolle Musik. Und wie gesagt, vielleicht eine gute Überleitung in dieses Körperthema, das im Buch wirklich omnipräsent ist.
Aber erst kurz würdigen, wie toll das ist. Ja. Also ich finde es nämlich wirklich total, total schön und eine wahnsinnig spezielle Stimme. Mhm. Und was du meintest mit der Perfektion, ne, dass das alles so, wir haben bei den Helden immer prökelig dazu gesagt.
Prökelig?
So, ne? Ja, das war sowas, was wir gesucht haben, oder? Mhm. Bei den Produktionen. Kleine, charmante Sounds zu finden, ne, die irgendwie einem ans Herz gehen. Und das ist ja gerade bei synthetischen Sachen nicht so automatisch gegeben. Ja, da muss man halt manchmal ganz schön lang durch die Soundbänke steppen.
Ruth sagt auch, dass Perfektionismus oder die Perfektion ist auch die Abkürzung zum Tod.
Ja.
So, trifft sich auf den Punkt.
Ja, das ist, kennt ihr Matt Haig?
Nee.
Ein Autor, also der schreibt ganz tolle Bücher und der hat mal gesagt, du möchtest nicht cool sein, weil cool sein kannst du, wenn du tot bist. Ne? Als wenn man lebt, möchte man warm sein. Und das ist irgendwie genau das Gleiche.
Schön, ja. Aber trotzdem habe ich dieses Stückchen auch gehört als ein Lied, das gut passt in unser Gespräch zum Buch. Das Lied fängt nämlich auch an mit der Zeile I woke up wondering when I'm gonna die. Mhm. Erste Zeile in diesem Lied.
Bang.
Bang. Also eine Künstlerin, die es durchaus auch mit ängstlichen Zuständen zu tun hat. Und eine Künstlerin, die halt auch ihren Körper quasi zum Thema machen muss vielleicht, weil sie auf den Rollstuhl hin und wieder angewiesen ist. Und wie gesagt, das ist ein Thema, was sich durch dein Buch zieht, wie kaum ein anderes. Dieses auf den Körper zurückgeworfen werden. Du konntest dich auf deinen Körper zum Teil nicht verlassen, weil er Krankheiten mitgebracht hat. Aber du hast halt auch ein Selbstbild irgendwann gehabt, das vielleicht kein gesundes mehr war. Wie gesagt, Body Positivity for all, außer für mich. Steht auch so in dem Buch ein bisschen mit drin.
Ja.
Wie erstaunlich ist es für dich gewesen, dass dieses Thema dann doch so omnipräsent ist beim Schreiben vielleicht? Weil also dass die Musikindustrie da komische Blicke hat auf den Frauenkörper, ist klar. Und auch der Kapitalismus ist kein gnädiger Betrachter des weiblichen Körpers. Aber hat dich das selbst im Nachhinein jetzt nochmal gewundert, wie präsent dieses Thema ist?
Ja, es hat mich total gewundert und es war mir auch unheimlich peinlich. Also es passt natürlich nicht in mein Selbstbild und ich glaube, das waren die Momente, wo ich über die auf jeden Fall längsten Schatten springen musste, das aufzuschreiben, weil ich irgendwie mich von Anfang an als Feministin bezeichnet habe und wirklich, glaube ich, Body Positivity, wobei ich inzwischen ein großer Fan von Body Neutrality bin, ne, weil das ja auch zwiespältig ist und manchmal gar nicht so gut funktioniert. Aber Body Positivity war für mich so ein Ding, glaube ich, bevor es das Wort gab. Und als Kind schon und als Teenager. Und ich das wirklich aus ganzem Herzen fühle für alle anderen. So, ne? Und dann irgendwann feststellen musste, dass halt bei unserer ganzen Aufmüpfigkeit mit den Helden und diesen Songs mit dem, ich verweigere dies und ich verweigere jenes und für mich gelten alle eure Regeln nicht, tada. Dann irgendwann gemerkt habe, dass ich aber trotzdem wahnsinnig empfänglich bin eben für diese Körper Bilder und im Prinzip immer das Gefühl habe, ich muss bis zu jedem Album mich auf ein bestimmtes Maß runterhungern oder halt, was heißt runterhungern, aber irgendwas machen, damit ich wieder diesem Bild entspreche. Und das hat dann spätestens mit den Kindern auch immer nicht mehr so toll geklappt und dann war ich total verzweifelt und dann war ich aber auch extra sozusagen nochmal so eine Metastufe verzweifelter darüber, weil ich dachte, ich darf darüber nicht verzweifelt sein, weil eigentlich müsste ich doch die sein, die quasi mit breiter Brust und runden Schultern in den Talkshows sitzt und eben nicht die Ärmchen irgendwie gespreizt vom Körper abhält, wie, weißt du, Mariah Carey, die irgendwie nie normal sitzen kann, weil sie immer so sitzt wie so Einzelbilder, weißt du, dass man so in jeder Position irgendwie gut aussieht und Bauch einziehen und man verliert ja auch als Frau echt IQ-Punkte, ne, wenn du den Bauch einziehst. Oder auf so roten Teppichen irgendwie. Mhm. Teilweise hast du danach das Gefühl, du hast nur noch Watte im Kopf, weil du halt nicht geatmet hast. So. Und es war mir einfach vor mir selbst total peinlich und vor der Welt, aber es war sehr real und es hat mich sehr gequält.
Jetzt haben wir von Ruth Lyon gehört, dass die sich einsetzt für mehr Inklusion in der Musikindustrie. Gibt es denn Forderungen, die man aus deinem Buch ableiten könnte, was die Behandlung von weiblichen Künstlerinnen zum Beispiel angeht?
Bestimmt, wenn ich drüber nachdenken würde. Vor allem, ich finde, was halt fehlt, ist, also es gibt ja, und ich finde, das ist so ein ganz heikler Punkt, weil das ist ja schon mal ein Riesengewinn, dass es Frauen gibt wie eben Lizzo oder Adele damals oder so, ne? Aber ich hatte immer das Gefühl, dass das so ein bisschen, das schreibe ich ja im Buch auch, und das ist wirklich nichts gegen diese Künstlerinnen, aber dass es ein bisschen das dicke Feigenblatt einer ansonsten anorektischen Kultur ist. Und dass das immer schon ging übrigens. So, ne? Mama Cass ging auch. Mhm. Also so, und ich meine natürlich die, oder Beth Disho oder so. Ich finde das ganz toll, was sie machen, und die tragen da auch viel dazu bei, dass sich das für andere Frauen auch entspannt und so. Aber was es eben nicht gibt, ist sozusagen Frauen, die so in der Mitte liegen. Es gibt keine runden Schultern, es gibt keine runden Hüften, es gibt keine Frauen zwischen 40 und 60. Es gibt einfach keine irgendwie Normalos im Pop sozusagen, ne? Sondern wenn, dann muss das sozusagen irgendwie ein spektakuläres Körperbild sein und dann kann man das wieder abfeiern. Aber so einfach Körper, die sich verändern und so. Und da hatte ich dann das Gefühl, da gibt es dann dahinter schon wirklich eine große Grausamkeit. Und das ist eben nicht in meinem Kopf, weil ich mich nicht entspannen kann, sondern das ist, weil man sein ganzes Leben lang gefüttert wurde mit diesen Bildern und man das nicht einfach beschließen kann, dass einen das nicht betrifft, weil man so eine coole Sau ist. Ja. Und es hat lange gedauert, das einzusehen und dann auch mit mir versöhnlicher zu sein und zu sagen, und was ich ja geschrieben habe, ist, ich wurde immer wieder gefragt, ob ich eben, weiß ich nicht, Hardcore-Sexismus erlebt habe oder ob mal jemand was richtig Beschissenes gesagt hat über meinen Körper oder so. Und dann habe ich darüber nachgedacht und habe irgendwie gedacht, ja, erstens schon, klar, so, weil ich bewege mich seit 20 Jahren irgendwie in der Öffentlichkeit. Aber das viel Schlimmere ist, dass man halt alles im Kopf hat, was über andere Frauen gesagt und geschrieben wird. Und dass du immer das Gefühl hast, der Sexismus ist wirklich wie so ein höhnischer Chor, der so direkt neben der Bühne steht und durch den Vorhang guckt. So, und weißt du, auf seinen Einsatz wartet, irgendwie dich zu schämen halt. Und dafür brauchst du das überhaupt nicht direkt gesagt zu bekommen. Du weißt einfach, dass das da ist und dass der Blick da ist. Und das ist wirklich total grausam. Und ich glaube, das Wichtigste, also der wichtigste Gedanke für mich im Schreiben war, irgendwie auch darauf hinzuweisen, dass dieser Schlankheitsgedanke, der hat dann, glaube ich, auch nichts mit Eitelkeit zu tun. Oder das weiß ich, brauche ich keinen Glaube ich davor zu setzen. Weil man dann immer denkt, oder weil ich dann auch lange dachte, ich darf nicht so eitel sein. Das passt nicht zu mir. Ja, ja. Das ist zu, ne? Und in Wirklichkeit, wenn man aber tiefer schaut, dann geht es halt um Selbstschutz. Also es geht eigentlich schon längst nicht mehr um Schönheit. Es geht nicht darum, was man schön findet, sondern es geht eigentlich nur darum, sich vor Entblößung zu schützen. Ja. Also schlank zu sein ist im Prinzip nur so eine Art Norm. Also dass du wirklich weißt, du bist wenigstens da in der Norm und du schützt dich vor Angriffen. Das hat überhaupt nichts mit Aussehen oder so zu tun. Weißt du? Das ist einfach nur ein Sicherheitsbedürfnis. Dass du dich quasi unantastbar machst, wenigstens von außen.
Ja. Ja, und das ist, finde ich, wirklich eine interessante Beobachtung, die in dem Buch halt immer wieder gemacht wird und wo man auch wieder merkt, der Kapitalismus und das Musikbusiness, die sind einfach so hart miteinander verwoben, wie sonst kaum ein anderes Business. Also diese kapitalistische Sicht auch auf den Frauenkörper, die ist ja im Musikbusiness quasi eins zu eins übertragen worden. Obwohl da ja Kunst stattfindet und wo man sich eigentlich hätte fragen können, muss das denn jetzt so gemacht werden, wie es quasi draußen in der Welt passiert, wo der Markt herrscht, wo die unsichtbare Hand regelt und so, ja?
Ja, genau.
Also das, finde ich, ist erstaunlich und eigentlich wäre das wirklich auch ein Knackpunkt, an dem mal gearbeitet werden müsste. Weil ansonsten ist es natürlich das ganze Business vom Kapitalismus loszueisen, das stelle ich mir fast unmöglich vor.
Also weißt du, was ich total interessant fand? Ich habe ja jetzt viele oder ein paar Interviews auch gehabt mit Leuten, also mit Frauen vom Radio. Und da haben mir jetzt echt in den letzten 3 Tagen 3 Frauen gesagt, dass sie kurz davor sind, ihre Jobs zu verlieren, weil sie zu alt werden. So, ne? Also
im Radio?
Naja. Weil sie aus ihren Jugendsendern entwachsen sind, beziehungsweise die eine hat erzählt, dass ihr immer gesagt wurde, sie soll nicht sagen, dass sie Kinder hat.
Im
Jugendradio, weil die sehr jung Mutter geworden war und es dann irgendwie klar war, dass das aber jetzt nicht vorkommen soll, weil das sozusagen die Sender-CI irgendwie sprengt und so. Und wenn man sich das anguckt, dass das wirklich in allen Zwiebelschichten von diesem Popgeschehen so ist, dann braucht man sich einfach überhaupt über gar nichts zu wundern. Und das kommt ja vor im Buch auch, wo ich hoffe, dass das nicht einfach nur beleidigt rüberkommt, weil die Leute meine Songs nicht mehr so viel gespielt haben, weil sie hätten sie ja aus anderen Gründen nicht spielen können. Sie hätten sie ja nicht spielen können, weil sie irgendwie kein Autotune drauf haben oder ein 1 Minute 40 Instrumental-Outro. Ja. Das kann ich sehr gut verstehen. So, ne? Das war mir sozusagen bei manchen Songs eh klar.
Ja.
Aber es war halt immer dieses, ist unserer Zielgruppe entwachsen.
Ja, ja, ja.
Und komischerweise ist dieses der Zielgruppe entwachsen genau da passiert, wo ich angefangen habe, mich fortzupflanzen.
Ja.
Und irgendwie offensichtlich Mutter zu sein und das auch noch in 3 Songs zu besingen von 12. So, ne, was dann einfach das absolut ausschließende Thema wurde in der Berichterstattung irgendwie, dass eine Mutter ein Album gemacht hat, faszinierenderweise. Und das ist einfach niederschmetternd.
Ja. Ich finde, das ist auch, was ich bewundere an dir, Judith, ehrlich gesagt, nach der Lektüre dieses Buches, ist, dass du relativ wenig Wut mit dir herumträgst. Also ich glaube, in einer ähnlichen Situation, also es gibt Situationen in dem Buch, die, wenn die mir so widerfahren wären, hätte ich mich geprügelt oder ich hätte gesagt, ihr verfickten Scheiß-Wichser. Oder ich hätte vielleicht auch in dem Buch,
zu Hause gesagt,
ich hätte vielleicht auch in dem Buch irgendwann geschrieben, so hier, das war einfach Scheiße von dir. Ich glaube, ich hätte da vielleicht nochmal so eine Abrechnung mit reingeschrieben, aber es ist einfach nicht deine Art.
Ein bisschen das Problem auch gewesen, dass du da an Wut nicht so gut rankommst. Ne?
Also, ja.
Ach so.
Wut ist ja eigentlich genau der Impuls, den man bräuchte, auch um sich abzugrenzen oder zu sagen, will das aber nicht so machen. Ich mache das nicht so, wie du das willst, sondern ich mache es so, wie ich das will. Dann ist ja die Wut das so, ne? Und es gibt halt Leute, die haben das nicht so mit der Wut.
Ich habe es definitiv nicht so mit der Wut und ich weiß, dass ich mehr Wut definitiv gebrauchen könnte und dass ich, ich nenne es ja in dem Buch, glaube ich, pathologische Tapferkeit. So, ne? Das hat ja auch damit zu tun, dass man immer denkt, so, man muss so duldsam sein und so geschmeidig und so. Also ich hätte mir mehr Wut definitiv gewünscht. Hoffe, dass ich sie jetzt habe. Auf der anderen Seite finde ich es aber ehrlich gesagt als Autorin wichtig, dass man halt nicht so ein Buch dafür benutzt. Oder? Also ich finde es eigentlich...
Ja, total.
Also ich finde das total wichtig, mit sich selbst am ehrlichsten
und auch, ist ja auch total unfair, dann so nachzudenken. Ich meine, wenn du jetzt über die Windrow-People oder so was Schlechtes, das ist ja auch mies, die können sich ja nicht wehren. Ich weiß nicht, das finde ich dann auch manchmal fies, wenn dann in so literarischen Werken, hier, der Katapultchef, der Benjamin Friedrich, der hat doch mal die Redaktion geschrieben. Alle Leute, die da mal gearbeitet haben, da sind alle 90% von denen hat gesagt, Wichser, hatte keine Ahnung von nix, aber hat trotzdem 3 Monate Geld von mir bekommen, so.
Ja.
Wo dann Leute im Nachhinein, ich fand's sehr lustig, aber Leute im Nachhinein auch vielleicht zu Recht gesagt haben, das muss ja jetzt so auch nicht sein, weil die Leute können sich alle nicht mehr wehren dagegen. Die werden jetzt hier so abgewartet.
Wir müssen natürlich in dem Moment, ich zumindest, natürlich eine Lanze für Windrup brechen.
Ja, ich auch.
Das sind die Gutesten.
Das sind die Gutesten der Guten.
Ja, und eure Entdecker. Also, ja. Walter ist euer Entdecker. So, ja.
Genau, Walter ist unser Förderer.
Das sind auch nicht viele Leute, die in irgendeiner Form... Ja.
Genau, aber ich glaube, das Wichtige ist ja auch, also Wut hin oder her, ich fand es schon auch einfach interessanter, für so ein Buch zu sagen, ich schaue mal genau hin, was da eben in mir passiert ist und wie ich gestrickt bin, dass ich eben, also eigentlich geht es um mich, die ich meine Bedürfnisse nicht wahrnehme.
Ja.
Und natürlich sind da dann irgendwelche Mechanismen im Spiel, die auch viel mit Kapitalismus zu tun haben und so, ne? Also das finde ich, ist ein super wichtiger Aspekt, aber ich habe mich in den Kontext begeben. Voll, ja. Also ich bin ja die das wollte.
Du hast den Kapitalismus durchgespielt mit kapitalismuskritischer Musik.
Ja, absolut. Ja. Und dann irgendwie am Schluss zu merken, guck mal, und trotzdem tut mir der Kapitalismus irgendwie weh. Also es ist auch einfach, es hat auch was Poetisches und beinahe komödiantisches.
Ja, und ich finde, die eine Sache, die mir nicht fehlt, ist eben dieses sich selber nochmal abfeiern im Rückblick, zu sagen, diese typische Rockerbiografie, das fehlt mir überhaupt nicht, dass das da nicht vorkommt. Und und die Wut, die nicht vorhandene, fehlt mir auch nicht. Also ich finde es toll, dass du dich dazu entscheiden konntest oder dass vielleicht auch deine Persönlichkeit dazu führte, dass es so ist.
Ich war auch teilweise übrigens sehr, sehr wütend auf mich. Ne? Also es gab viele Momente von Tränen und Frust zu Hause, wo ich einfach das Gefühl gehabt habe, ich reiß mir alle Haare aus, weil ich so eine lange Leitung habe. Ja. Also das eher.
Ja. Und die Wut nicht als Ventil findest quasi. Also
ja, dass ich oft das Gefühl hatte, ich habe dann immer gesagt, ich habe die Lernkurve eines Primaten. So, ne? Und dann hat Pola gesagt, Primaten lernen sehr schnell. Aber dass ich so das Gefühl hatte, kennt ihr dieses von Studio Braun? Dieses mit lassen Sie das bitte los, weil so bei jemand anruft immer so aua, lassen Sie das bitte los, aua, lassen Sie das bitte los, und das war ich, also immer wieder in den gleichen Elektrozaun, irgendwie so, vielleicht wenn ich hier ein bisschen was ändere oder mich ein bisschen ändere,
ja,
oder
verstehe,
hier ein bisschen
schönes Bild,
weißt du, wieder so, und das war, glaube ich, der größte Frust dieser Jahre, dass ich immer das Gefühl hatte, warum mache ich das denn eigentlich immer wieder, warum sitze ich wieder auf dem Hotelzimmer in Baden-Baden und möchte den Kopf gegen die Wand schlagen, kann mich selber nicht reden hören, kann mich nicht mehr leiden, weiß nicht mehr, wie ich heiße. Wie ist das schon wieder passiert?
Verdammter SWR.
Detmold sitzt in Saarbrücken auf einem Hotelzimmer.
Oberhaus. Im Zweifel Saarbrücken, immer auf Saarland draufhauen. Immer auf Saarland drauf.
Tatsächlich sage ich, glaube ich, immer oft, auf Saarland. Ich glaube, ich sage im Buch auch Baden-Baden, möchte jetzt hier dazu sagen, in Baden-Baden bin ich eigentlich immer, wenn ich da ins Frühstücksfernsehen gehe. Und man würde das nicht denken, aber das ist eine der nettesten Sendungen.
Ja,
Frühstücksfernsehen. Wo ich mich, ja, das ist ganz komisch. Nicht alles Frühstücksfernsehen, aber deren. Das ist einfach total nett.
Ja, und einfach Baden-Baden einfach als Stellvertreter für eine Medienstadt. So, ne, wie Rock am Ring, die Stellvertreterin für ein Rockfestival.
Ja, und für sehr weit weg auch, ne? Ja, ja, stimmt. Baden-Baden ist halt auch echt 7 Stunden irgendwie Zugfahren.
Ja. Und ist einfach auch, kreativ waren die jetzt nicht bei der Namensgebung. Lass mal Baden, nehmen wir Baden.
Aber ich komme aus Baden, ne? Keine Witze über Baden, bitte.
Gut. Ja, dann würde ich vorschlagen, bevor die Stimmung kippt, noch ein Stück Musik, das so ein bisschen die Rausschmeißer-Melodie wird, die aber thematisch auch sehr gut zum Thema oder zum Themenkomplex passt, den wir hier besprechen. Wir sind im Prinzip mit Erich Fromm unterwegs, wenn wir am Mevu hören und seinen Track Haben oder Sein.
Ja, das hat mir natürlich sehr gut gefallen.
Urli und Vinson vergolden euch die Woche.
Amevu mit Haben oder Sein, gerade gehört, produced by Ghanaian Stallion. Vielleicht haben wir es hier zu tun mit der neuen Version des Erich Fromm-Klassikers Haben oder Sein, 1976 veröffentlicht. Ein Buch, das die 68er-Generation abgefeiert hat, weil es in relativ einfacher Sprache im Vergleich zur Frankfurter Schule, den restlichen Veröffentlichungen der Frankfurter Schule, war das relativ einfache Sprache, die erklärt hat, warum man sich darüber Gedanken machen sollte, dass es einen Unterschied gibt zwischen Haben und Sein und dass vielleicht eine gewisse kritische Haltung gegenüber dem Konsum wichtig ist. Erich Fromm hat lustigerweise 1976 auch das Grundeinkommen schon mal mit ins Game gebracht und hat gesagt, vielleicht wäre das eine ganz gute Idee für die Gesellschaft. Und warum rede ich auch über Erich Fromm? Weil man davon ausgehen kann, dass Amevu, der nämlich Philosophie studiert hat, sich direkt bezieht auf Erich Fromm, wenn der ein Lied schreibt, das Haben oder Sein heißt. Ich bin ein großer Fan dieses Liedes. Ich mag die Rhyme-Skills und die Phrasierung extrem gerne. Er ist voll der Doppeltime-König so. Und aber gleichzeitig
natürlich auch voll.
Ja, er ist so neben, also Charlottenburg kommt er ja, und er ist mit seiner Musik so ein bisschen neben dem Mainstream unterwegs. Da ist ja immer noch Gucci, Gucci, Versace, Versace angesagt. So. Ja. Das ist auch ein Grund dafür, warum ich das ausgewählt habe, warum ich den hier spielen wollte, weil er aus meiner Sicht immer noch zu wenig Hörer hat. Mhm. Man muss bei ihm aber auch aufpassen, weil er eben auch als einer der ganz wenigen Leute aus dem Rap-Business in den letzten Jahren darüber gesprochen hat, dass er Struggles hat, dass er psychische Probleme hat. Und er hat 2019 zum Beispiel gesagt, er hat irgendwie auch nochmal ein bisschen andere Probleme, als jetzt der nächste größte Rapstar zu werden.
Naja, also es ist jetzt okay, so,
ich bin jetzt fast zwiegespalten. War das eine richtige Idee, ihn hier nochmal eine Plattform zu geben? Oder hat er jetzt gerade die richtige Anzahl von Hörern und HörerInnen? Ich bin auf jeden Fall ein großer Fan von seiner Haltung und von seiner Art, auch politische Texte zu schreiben. Denn das ist ja, wisst ihr auch, das kann man auch so machen, dass man denkt, jetzt hör auf, mir mit dem Zeigefinger die ganze Zeit deine Meinung aufdrängen zu wollen.
Ja, genau. Und da bietet sich natürlich Rap auch an für. Und ich habe lange Jahre, kann Pola bestätigen, immer gesagt, dass ich glaube, das kommt zurück. Also war natürlich auch so ein bisschen Wunsch, Mutter des
Gedanken.
Dass
der Rap zurückkommt?
Nein, ja. Genau, das habe ich lange
Visionär.
Nein, dass dieser
Judith zu Hause, wann kommt endlich der Rap zurück?
Pola, bald.
Also conscious Rap, sagt man.
Du meinst conscious, ja, so die Ant, so, ja. so Advanced Chemistry und
ja,
so,
ja,
ne?
Genau. Ja. Das und aber eben auch so früh 90er, weiß ich nicht, Tribe Called Quest.
Each One Teach One Zeug halt. Ich meine, das ist ja hier Each One Teach One. Ich habe was zu sagen. Ich habe Erich Fromm gelesen, hier da draußen nicht. Ja. Ich erkläre euch mal kurz, warum haben und da sein, warum das einen Unterschied gibt dazwischen.
Ja, ja? Also für mich genau mein Ding. Mhm. Natürlich auch, weil es ist ja nicht nur Auseinandersetzung mit Konsum, so ich es verstanden habe, sondern auch Arbeit, ne? Dem Verständnis von Arbeit und der Ausbeutung und Selbstausbeutung und so. Mhm. Genau mein Ding.
Ich bin eher auf dem Schiff Teach One, Drink One.
Ja,
weil wir heute was zu feiern haben, zwei Sachen zu feiern haben. Die Anna Erd-Platte, die rausgekommen ist, aber natürlich auch das Buch von Judith Holofernes. Deswegen habe ich hier ein bisschen Booze mitgenommen.
Ja.
Ein guter Freund hat mir erzählt, dass du nicht so gerne Bubbly trinkst.
Ich kann nicht.
Und Gin dein Leibgetränk ist. Deswegen gibt es hier den Berlin-Gin für dich.
Kann ich da auch? Kann ich da auch was abhaben?
Ich bin tatsächlich allergisch gegen alles, was in irgendeiner Form Histamin hat.
Ah, gegoren ist.
Ja, das heißt, ich kann kein Sekt, ich kann kein Bier, ich kann kein Wein.
Boah.
Aber ich konnte immer schon Gin. Und jetzt habe ich neulich tatsächlich gelesen, dass anscheinend Gin mindestens im Verdacht steht oder so. Es gibt auf jeden Fall irgendwie erste Studienergebnisse, die dafür sprechen, dass Gin tatsächlich sogar helfen kann.
Ja.
Gegen quasi irgendwie Antihistamin wirken kann.
Willst du auch einen Gin Tonic?
Ja, Winson? Bitte gerne, ja.
Weil auch aus gegebenem Anlass, ne, für die Queen trinken wir jetzt ja auch Gin Tonics, ne? Also das ist alles eine runde Sache hier.
Trinkt die das? Nein, krank sie das?
Nein, aber das typische englische Cocktail.
Ja, doch, natürlich hat sie das getrunken, deswegen ist sie so alt geworden, ja sicher.
Ah.
Gin Tonic macht einen alt. Lässt einen alt werden.
Macht einen sehr schnell sehr alt.
Ja, pass auf, ich finde die Zeile einfach so gut, dass ich noch einmal vortragen möchte. Vielen Menschen geht es darum, was sie kriegen, dafür, was sie tun. Mir geht es darum, was ich mache. Denn ich definiere mich darüber, wer ich bin. Nicht, was ich habe, haben werde oder hatte. Das finde ich echt gut.
Ist groß,
Ist echt groß. Zieht euch das rein. Amebo, auch eine tolle Platte hat er gemacht, haben oder sein, heißt das Gesamtwerk, beziehungsweise heißt die LP aus dem Januar 2022, die wir jetzt hier ein bisschen verspätet präsentieren. Gin Tonic. Ja, bitte gerne. Weil bei mir ist nämlich auch Bubbly, kann ich gut trinken, wenn ich irgendwie beim Abendessen sitze, dann gibt es vorher noch ein Glas Sekt oder so. Aber wenn ich jetzt so nachmittags ein Schluck Bubbly trinke, da habe ich auch, dann will mein Magen, denkt dann, was, warum?
Ah ja,
es gibt aber auch Varianten. Ne? Also wir haben zum einen das Tonic Water, aber ich hätte auch noch eine leckere Vostok Limo, Pflaume, Kardamom. Willst du lieber das?
Machen die auch Noise-Canceling-Headphones, die von Vostok?
Du kannst wählen, Wilson, was willst du? Ich weiß nicht, ob es schmeckt. Ich habe das mal
das Rote hier rein. Das finde ich gut. Das ist interessant.
Also die Limo ist geil. Mach du. Ja. Du machst die Mischung.
Ich mach das, ja.
Ihr mischt jetzt die Limo mit dem...
Mit Gin.
Ey, geht alles.
Limo mit Gin.
Judith, Pola, herzlichen Dank fürs Kommen.
Vielen Dank fürs Kommen. Gibt es irgendwas, was wir vergessen haben?
Nein,
möchtet ihr eure Kinder noch mal grüßen?
Und ich grüße meine Mutter.
Wir waren jetzt sehr lange nicht zu Hause. Wir sind aber gleich wieder da.
Ein Gruß an deinen neuen Hund.
Ich grüße die Hunde. Ich habe keine Hundesitterin, sondern meine Nachbarin war mit dem Hund im Wald. Und ich hatte jetzt gerade Sorge, dass sie es nicht schafft, die zurückzugeben, quasi, weil keiner zu Hause ist. War aber ein Kind zu Hause.
Hammer, sorry, Judith.
Alles gut. Falls sich jemand gefragt hat, es kamen keine Hunde zu Schaden bei diesem Podcast.
Das muss man eigentlich echt immer dazu sagen. Ja. No animals were harmed during the recording of this podcast.
Was auch zu empfehlen ist, ist dein Hörbuch, wenn man nicht lesen will.
Ja.
Nora
Barbara Tschirner hat dein Hörbuch eingesprochen.
Ja, und ich war dabei. Ich war 5 Tage mit ihr im Studio.
Wieso hast du das nicht selber
eingesprochen? Da bist du der Pola gewesen für deine Gesangsaufnahmen eigentlich.
Ernsthaft? Ich dachte, ich...
Wollte auch mal sehen, wie sich das anfühlt.
Ich habe mich gewundert, dass sie mich dabei haben wollte, weil ich das, glaube ich, nicht könnte. Und sie hat, nein, du sollst die ganze Zeit dabei sein und so. Und es war sehr, sehr lustig.
Okay.
War total gut, ja.
Nora, da war schon sehr viel Gutes dabei, aber...
Nein, es war auch eine Regisseurin dabei. Ich war nur so
Bester Spruch. Da war schon sehr viel Schönes dabei.
Ich war eigentlich nur für den Vibe da. Ich war so Rick Rubin-mäßig quasi dabei, nur so zum Vibe.
Oh, gut. Geil. Wenn ihr das Buch kaufen wollt, ist es bei Kiepenheuer und Veitch erschienen, kostet 24 Euro. Ihr könnt aber auch ein Exemplar gewinnen, wenn ihr uns jetzt eine ganz liebe Mail schreibt an kontakt@goldstückli.de.
Ja. Verlosen wir deins oder meins? Wir haben kein drittes gekriegt.
Ich ruf bei K und W nochmal an und frage, ob wir noch ein drittes kriegen. Sonst auch wieder bei Tobias Friedrich, der im Buch übrigens auch kurz erwähnt wird, weil er deine Presse gelesen hat. Den haben wir auch schon interviewt, oder ich habe ihn interviewt zum Flussregenpfeifer.
Oh, toll.
Und da habe ich auch das Buch mit den Eselsecken und den unterstrichenen Bleistift.
Ja, Tobi verlost. Und ich, wir haben tatsächlich zu Teilen quasi parallel geschrieben und uns auch getroffen und so ein bisschen geholfen.
Tobi Friedrichs Buch auch immer noch zu empfehlen, der Flussregenpfeifer.
Ja, total.
Krasse Story.
Und ich hoffe ja jetzt auf die Verfilmung.
Ich auch.
Das hat neulich irgendjemand bei Instagram gedroppt, meinte so, hey, Flussregenpfeifer, hier, Film. Und ich dachte sofort, wah! Und zwar international, oder?
Das ist ja, so the River Rain Whistler.
Ja, the
River Rain Whistler. Sarah, say what?
Könntest du eigentlich einen Song drüber schreiben, Judith?
Ja, genau.
The aber auch da, wie gesagt, also wir haben ja festgestellt, das Ding ist ein Standardwerk oder soll ein Standardwerk werden für ausstrebende Menschen, die in der Musikindustrie tätig werden wollen und vielleicht sich vorher nochmal informieren wollen, wo sind die Fallstricke, wo sind die emotionalen Tiefgründe quasi aufgestellt, wo muss man drum rumschiffen oder was sollte man vermeiden, und ist es auch was für Leute, die vielleicht therapeutisch arbeiten mit Performern und PerformerInnen, und es könnte aber auch auf irgendeine komische Art verfilmt werden, glaube ich. Auf eine weird, ja wirklich.
Echt?
Ja, irgendwie schon. Ich weiß noch nicht genau wie, aber ich kann mir vorstellen, doch, irgendwie schon.
Also ehrlich gesagt, Brad Pitt könnte mich spielen, finde ich.
Du bist nicht der Erste, der das sagt.
Vom Ding her?
Ja,
von George Clooney.
Also oh, weh, doch, George Clooney. Alter, nee. Ja. Jetzt mit dem leicht angegrauten Bartpola muss George Clooney dich spielen. George Clooney, ein bisschen längere Perücke.
Tatsächlich ist es mein liebstes Hobby, dass ich immer so... Andere Leute haben so imaginary Baseball, ne? Dass sie so imaginary Teams besetzen. Und ich besetze immer so imaginäre Filme.
Okay.
Weißt du? Dass ich denke, irgendwie Dings da, wo es so unbedingt Patti Smith spielen.
Ah, verstehe,
und so.
Ja.
Ja, mache ich sehr gerne.
Vielleicht auch noch ein Berufsfeld, was in Zukunft von dir ebenfalls ausgefüllt werden kann.
Casting Couch. Wäre das was?
Hey, Casting finde ich einen geilen Beruf.
Ach so, was wir auch noch nicht, was wir vielleicht jetzt wirklich zum allerletzten Ende nochmal erwähnen sollten oder was wir empfehlen sollten, ist einfach Judith Holofernes auf Patreon zu unterstützen.
Oh ja, gerne.
Denn,
bitte.
Das ist eigentlich euer Weg, um die Kunst der Judith Holofernes auch in Zukunft zu ermöglichen.
Ja.
Einfach da, was weiß ich, ab 5 Euro im Monat oder was, ist man da dabei?
3 Euro, also 3 Euro und 5 Euro sind irgendwie die gleiche Kategorie, das kann man sich aussuchen. Und
ich habe 3 Euro genommen.
Ja, das ist wirklich auch wurscht.
Du bist ja lausig, ey. 3 Euro.
Sorry.
Hey, ich bin noch gar nicht,
Vincent,
ich bin noch gar nicht dabei. Ja, ich komme jetzt erst.
Tatsächlich von Amanda
gecoacht. Kann ich mir geileren Wein kaufen, wenn ihr das mehr
mal
rauslässt.
Ja.
Ich habe mir das tatsächlich zu Herzen genommen, was Amanda mir gesagt hatte. Und finde das sehr entlastend, dass ich wichtig finde, dass in den untersten Kategorien, weil es gibt ja auch höhere und es gibt auch absurde, das, also Amanda hat mir quasi erklärt, bei Patreon unterstützen sich die Leute, weil sie können und wollen.
Mhm.
So. Und es ist total wichtig, dass du alles, was eigentlich man als Fan wirklich braucht, in den alleruntersten Kategorien schon anbietest.
Mhm.
Und ich, nicht nur für die Fans, für die ich das auch fair finde, sondern auch für dich selbst, weil das entlastet. So, ne? Und tatsächlich habe ich sehr viele UnterstützerInnen in diesem 3 Euro, 5 Euro Bereich, aber eben auch ein paar, die irgendwie viel mehr bezahlen, und mit denen spreche ich dann auch, und das machen die einfach, weil die können.
Ja.
Das sind einfach Leute, die sind jetzt vielleicht auch noch nicht mal viel Dollar Fan als die anderen, sondern das ist einfach...
Ja, aber viel reicher als die anderen.
Ja, und die wollen halt irgendwie Kunst unterstützen, und ich bin zufällig vorbeigekommen. Nee, aber ich meine, die...
ja, voll gut.
Ja, die nehmen mich quasi als irgendwie auch Stellvertreterin für was sie halt lieben. Und das ist echt schön. Also, ja, nur um das nochmal zu sagen, also in den niedrigsten Kategorien kriegt man eigentlich so gut wie alles und alles, was oben drauf kommt, ist quasi so
ja.
Quatsch. Also schöner Quatsch.
Wenn
jetzt jemand sagt, ich brauche irgendwie eine Spendenquittung für 50.000 im Monat, dann direkt ans Goldstückli einfach.
Gute Idee.
Judith Holofernes, die 2 bis 3 Euro, Leute, gerne bei Judith, aber wir brauchen die Big Player jetzt langsam.
Ja, genau.
Wir haben noch keinen Cent Geld verdient mit dem Mist hier.
Ja, und falls Markus Lanz mal ein neues Intro sucht, Vincent, du kannst auch gerne eins komponieren.
Ja,
gut. Da freut ihr euch auch immer, wenn Lanz läuft, ne? Immer wieder Katsching.
Katsching. In keiner Weise ist es ja das Schlagzeug-Solo.
Hey!
Das ist die Stelle mit dem Schlagzeug-Solo.
Ja, also im Prinzip jetzt in einer Reihe mit Udo Lindenberg, der ja bekannt ist dafür, das Tatort-Intro getrommelt zu haben.
Aha.
Hä? Das wisst ihr nicht?
Doch, doch, stimmt. Ich wusste das. Der war ja ein richtig guter Drummer.
Ja.
Mhm.
Ach, dieses Düdel, Düdel,
ja, genau. Das ist ja auch ziemlich gut geschlagzeugert.
Ja.
Das ist Jazzy, hat der Udo gemacht. So, und mit diesem Schlusswort, meine Damen und Herren.
Schlagzeug.
Mit diesem...
Nee, Udo.
Ich hätte gerne das Schlusswort Schlagzeug.
Jetzt sucht sich jeder mal ein Schlusswort aus, mit dem er gut nach Hause gehen kann. Pola nimmt Schlagzeug. Ich nehme Gin Tonic. Was nimmst du?
Ich muss nach Hause.
Die Kinder warten. Ja. Ule nimmt die Kinder warten.
Und ich du, hab Judith? Hunger.
Und Hunger? Du,
ja. Hunger.
Hunger. Das passt geht gut zu dem Körperthema und so.
Ja, genau.
Ich sage jetzt nochmal vielen Dank an Simon, der heute sehr geduldig sein musste.
Ja. Danke, Simon.
Station.
Danke, Simon.
Und vielen Dank, werte Hörerschaft, fürs Zuhören. Das war die Extra-Ausgabe Goldstückli Podcast mit Judith Holofernes und Pola Roy. Wie gesagt, die Träume anderer Leute, ist erschienen bei Kiepenheuer und Wietsch. Kontakt@goldstückli.de ist die richtige Adresse, um das Buch zu gewinnen. Und die ANR-Platte Campsite ist auch seit heute raus, da unbedingt mal drauf hören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss sagen der Winson.
Und der Uli.
Tschüss, Judith.
Pola auch. Schlagzeug. Schlagzeug.
Sehr gut. So.
Super geil.
Oh, Hammer.
Goldstückli. 6 Songs, 24 Karat, ein Podcast. Mit Uli und Winson. Proudly produziert von Bose Park Productions.
Lad ihn dir herunter und dann hör ihn dir an. Den Podcast mit dem Winson und dem Uhlingmann. Mit den neuen Songs kommen sie um die Ecke. Die neuen Songs, die sie für euch checken. They call it the gold, they call it the gold, Goldstückli. The gold.